Ich finde, der Schmidti und Jakob und der Pampelmus Heini Klaas endlich mal eine gute Sendung auf die Reihe bekommen sollten. Das war's. Tschüss und Ahoi, der Herr Kapitän.
Schmitti, Jakob Lund und der Pampelmusen-Heini Klaas begrüßen euch zu einer adventlichen Ausgabe von Baywatch Berlin. Ihr hört es schon, die Glöcklein, nee, wie heißen die?
Ja, Glöcklein.
Glöcklein.
Die Glöcklein.
Harald Glöcklein.
Harald Glöcklein. Oh, ich habe letztens Harald Glöcklein, also den echten Harald Glöcklein, weißt du, wo der mitspielt? Da war ich richtig überrascht.
Wo denn?
Im Fünf-Freunde-Film. Spielt er mit.
Oh,
ist Harald das ein Bösewichter, oder?
Ja, aber, klar, natürlich.
Der aber sieht die ja auch sind eigentlich ab aus. Sechs, die Filme.
Das stimmt, ja. Aber der sieht ja eigentlich auch aus wie Bond-Bösewicht bei Wish bestellt. Dann hast du Harald Glöckner. Also im Prinzip sieht er aus wie Javier Bardem, bei dem in der Maske ein bisschen was schiefgelaufen ist. Ne?
Und wer war das
sie
jetzt?
Sie wollten den Oscar so dringend. Dass
ja,
sie
aber
ihn dann
bekommen haben sie nur den goldenen Wuschel.
Und wer war das jetzt zu Beginn? War das der Weihnachtsmann?
Nee, das war irgendwer, der im Internet Kritik geäußert hat.
Ja.
Und wir sind offen für Kritik, wir sind
absolut
empfänglich.
Ja.
Und ich finde, ab und zu heißt es Fokus, Fokus, Fokus.
Mhm.
Und man verliert manchmal das wichtige Ziel aus den Augen. Man sieht den Wald vor Bäumen nicht. Einfach mal eine gute Sendung hinkriegen.
Ja.
Ja.
Das muss manchmal auch das Ziel sein. Nicht einfach immer nur den Ärger von der Seele reden.
Du bist der Pampelmusenmann?
Der Pampelmusen-Heini bin ich offenbar. Das ist irgendwas zwischen Erdbeer-Schorsch und Himbeer-Toni.
Ja.
Ja. Pampelmusenmann.
Ja.
Ich habe mir heute vorgenommen, dass ich eine alte Radiotechnik anwenden will, die in diesen Zeiten so wichtig ist wie nie. Und das ist die sogenannte, da könnt ihr, liebe ZuhörerInnen, auch mal drauf achten, Befindlichkeitsmoderation. Und gerade in der Festzeit, da ist die Befindlichkeitsmoderation wieder sehr gefragt. Da geht es nämlich darum, die Menschen, die etwas hören, in ihrem Jetzt-Zustand abzuholen. Und sie praktisch so fester an deinen Sender zu binden, weil du ihnen vormachst, du weißt, wie sie sich gerade fühlen.
Ah ja.
Und jetzt ist ja gerade die Zeit, wo ihr noch versucht, hastig die letzten Online-Sachen zu shoppen. Überall nochmal kurzer Blick, wird das noch rechtzeitig zum Feste unterm Baum liegen können? Man ist gestresst, man war noch zwei Tage Montag, Dienstag in den Läden, in den Schlangen. Und jetzt heißt es mal ein bisschen den Gang rausnehmen, mal die Kupplung durchdrücken, den dritten Gang rausnehmen und einfach mal entspannen. Und hier ist der Chris Rea, driving home for Christmas.
Das stimmt, diese,
gut, ne?
Ja, den Leuten praktisch das Gefühl geben, man hat zugeguckt.
Aber ist
man
war dabei. Das die Vorläufer von so Stand-Up-Comedians, die jetzt die Lanxess Arena voll machen. Man sagt einfach nur, ich bin einer von euch. Ne? Ich hatte auch den Gameboy früher.
Ja, im Grunde ist es diese Magie.
Ach, krass.
Ja. Und eigentlich geht's ja so, also was du immer machen kannst, ist, dass du irgendwie sowas schwafelst, so morgens in der Sendung, dass die Leute gerade ihr Müsli fertig machen oder so. Also egal, ob sie gerade ihr Müsli machen oder schon im Stau stehen. Das sind so zwei Welten gleich.
Aber jetzt angenommen, man würde, also rein fiktiv, super schlecht gelaunt aufwachen.
Ja.
Dann hätte keinen Bock auf den Weihnachtskram. So würde sich so ein bisschen wie Mario Basler fühlen. Wie würde man das im Radio, also wenn du jetzt Radiomoderator bist, dann müsste ich mit diesen Leuten connecten.
Mit dem Mario Basler Leuten.
Nö, nee, einfach sehr schlecht gelaunten Weihnachts.
Nee, weil es gibt ja genug Leute, und das, da hat Schmidti vollkommen recht. Ein großer Anteil von Menschen, gerade hier in Berlin, wird ja in dieser Befindlichkeitsmoderation, die immer so ein bisschen auf Wohlfühlradio-Sprech hingearbeitet ist, wird ja völlig ausgeschlossen.
Stimmt.
Ja, die meisten sind natürlich, gerade hier in dieser Stadt, total schlecht drauf und fühlen sich null an die Hand genommen, wenn du da denen irgendwas ins Ohr flötest.
Na, dann ist ja nur die Frage, wie ist die Befindlichkeit? Und die können zum Beispiel so sein.
Ganz egal, ob er euch gerade Zigaretten stopfen tut oder ob ihr gerade beim Aufstehen noch das Bier von gestern Abend umgekippt habt, weil ihr da mit dem Fuß drauf seid. Jetzt ist Weihnachten.
So, okay, wo man sagt, ach Mensch, bin ich nicht der Einzige, dem das hier
also
passiert ist.
Also den Sender würde ich wählen.
Ja, es ist ja immer die Frage, für wen man sendet, ne? Wenn man jetzt irgendwie, für solche Sender muss man sich immer anpassen. Habt ihr schon Erfahrung gemacht mit weihnachtlichen Gefühlen in diesem Jahr?
Aber hallo, ey, ich habe die ganze Klaviatur schon durchgespielt.
Was?
Ich habe Glühwein gekocht und gebrutzelt, habe einen Heizpilz auf die Terrasse gestellt, habe mich da mit meinem Glühwein hingestellt.
Wie der Griswold.
Ja, bei mir ist der Weihnachtsbaum, der leuchtet, der mit der Zeitschaltuhr um 16 Uhr beginnt der und um 0 Uhr hört er auf zu leuchten bei mir. Die Hecke leuchtet. Ich habe drei Adventskalender.
Nee.
Ja, also eigentlich alles durchgemacht. Ich hatte sogar schon Weihnachtsessen. Es gab so Kohl. Also,
sag mal, machst du diese ganzen Sachen statt Gefühlen?
Nee, ich würde, aber kommt da dir Föll auch dabei auf?
Nee, ich trenne hart zwischen Arbeit und Privatleben. Privat gut drauf.
Ja, aber man hat wirklich das Gefühl, also, dass du so eigentlich dich die ganze Zeit mit dieser ganzen Technik, die du ja schon wieder da, also mit Zeitschaltuhr, man kann doch Weihnachtsgefühle nicht an- und ausschalten.
Doch, geht. 0 Uhr ist Ende, ey. 0 Uhr ist Weihnachten abgesagt.
Und sagst du dann auch so in die Leere des Raumes, so, jetzt geh ins Bett.
Jetzt stellen wir das Glöckchen wieder in den Schrank bis morgen und dann reicht das jetzt auch mal mit Weihnachten. Ne?
Es läuft sogar bei mir überall schon so Weihnachtsmusik.
Also
ich werde morgens geweckt und durch die ganze Wohnung halt so Weihnachtsjazz.
Ja, stimmt, das habe ich aber auch. Ja.
Bei dir?
Feliz Navidad läuft da viel.
Oh.
Ja, es wird getanzt zwischendurch.
Aber ich habe ja nach dem Gefühl gefragt, nicht was so man so eben so macht. Weißt du, da kam auch das Gefühl dazu, Klaas.
Ja, aber das ist ähnlich wie Lach-Yoga. Fake it until you make it. Da muss man einfach in das Gefühl hinein weihnachten so ein bisschen. Ne? Man muss so ein bisschen hineinrieseln in dieses Weihnachtsgefühl und dann klappt das schon. Und wir haben sogar, was ich jetzt mitbekommen habe, wir haben so Zeug, da drückt man so drauf, dann riecht alles nach Zimt.
Oh.
Also Homespray.
Ach.
Und bist du sicher, das ist nicht für die Toilette gedacht?
Ja, natürlich.
Und nicht
kann
für
man
die
da
Kekse
auch, das ist auch schön, ne?
Ja.
Aber da geht's eher darum, dass das dann überall ist. Nein, ich habe das auch schon so ein bisschen, dass man sich so ein bisschen darauf vorbereitet. Ich habe einen Weihnachtsbaum schon gekauft und so. Also es ist schon irgendwie so einiges gemacht.
Und beginnt da, also das alte Klischee von dem Weihnachtsstress, ne? Aber ich bin auch einer, der so ganz hart bis auf Kante genäht, mit den Geschenken besorgen und so. Und vor allem habe ich mir vor 100 Jahren, mein eigenes Grab geschaufelt. Ich hatte irgendwann mal zu Weihnachten, ich stand bei meinen Eltern im Ruf, eher so der Kreative in der Familie zu sein, im Gegensatz zu meinem Bruder, der wirklich da eine Vollkatastrophe, wie mein Vater, ne? Also richtig katastrophal. Mhm. So, und
hast du gleich zwei Leute beleidigt, mit denen du auf jeden Fall Weihnachten verbringst.
Ja, ist aber Fakt. Also,
das wissen die selber wahrscheinlich.
Ja, jahrelang haben meine Mutter und ich uns über deren Geschenke kaputt gelacht. Wenn die versucht haben, so eine Weihnachtskarte zu schreiben und so, es war immer Fun. Und gleichzeitig ist bei mir immer mehr der Druck gestiegen, so dass ich da eine ganz ausgefuchste Weihnachtskarte und da musste hier gebastelt werden und da. Und das hat ich bis heute gehalten. Also ich kann bis heute nicht ins Geschäft gehen und irgendwie eine Karte kaufen, sondern da gibt's die Weihnachtspost. Die muss mindestens 3 Seiten lang sein, wo geschrieben wird, was man im Jahr erlebt hat, wie sehr man die Eltern vermisst hat, wie sehr man ihnen dankbar ist und. Was man alles nicht ohne sie wäre.
Aber da heißt es vermissen, die sind doch andauernd da.
Die sind gar nicht mehr da wegen Corona.
Ach so, stimmt.
Ja, eben, ja, hallo. Ja.
Stimmt, so, da habe ich mir so mein eigenes Grab geschaufelt. Und bis heute, an Heiligmorgen, sitze ich da, gucke Michel aus Lönneberger und schreibe Karten wie der Teufel. Das dauert bestimmt 5 Stunden.
Ach.
Okay.
Und wie, also wäre es nicht mal schlau, dass du diesen so einem Leitsordner die Briefe kopierst, dass du dann praktisch, ich glaube, du könntest dann jetzt in diesem Jahr den Brief von 2016 einfach nochmal verschicken.
Wie damals Helmut Kohl, als die Neujahrsansprache zweimal gesendet wurde,
stimmt,
und es hat keiner gemerkt.
Ja,
aber man hat ja mit den Eltern auch immer verschiedene Konfliktpotenziale. Also wenn ich mich für die Sauferei entschuldigt habe, von als ich 17 war, wenn ich das heute wieder auspacke, das gibt ganz, ganz komische Feelings.
Das stimmt, ja.
Das ist merkwürdige Statusverschiebung, könnte damit einhergehen. Obwohl es in dieser Hinsicht auch noch genug zum Entschuldigen gibt wahrscheinlich.
Ja,
ne?
PS, könnt ihr mir noch mal Geld schicken.
Kommt jetzt awkward.
Ja.
Das stimmt, meine Oma hat mir tatsächlich Zeit ihres Lebens immer Geld gegeben noch. Immer. Mhm. Immer, wenn ich gekommen bin, egal, auch wenn ich schon 10 Jahre bei ProSieben gearbeitet habe und mittlerweile schon Haare an den Beinen habe. Meine Oma hat immer gesagt, hier, hast du noch 10 Euro.
Ja, du hast mir auch jeden Monat Geld gegeben, Klaas, dieses Jahr.
Mhm. Ja.
Wegen Arbeit.
Ja, ich habe dir hinten vorne reingesteckt. Ja. Und irgendwann, dann bist du so fertig, dann bist du so mürbe. Dann nimmst du das Geld und dann habe ich dich. Dann bist du mein Knecht.
Mein Opa hatte immer nur den Tipp, so spiel ein Instrument, dann kannst du immer Geld verdienen.
Du,
das ist, auch, ja, das ist aber auch so eine geile, also aus einer Zeit, wo du einfach Klavier spielen könntest und das war so dein Broterwerb. Ne?
Das war der Vorläufer von Spotify, war ein Klavier.
Ja, konntest du immer Geld verdienen. Aber ich glaube, er meinte jetzt nicht als Studiomusiker, sondern so ganz klassisch in der Fußgängerzone. Also wenn es da mal eng wird bei Florida TV,
klar,
können wir an den Alexanderplatz, ne, und da packe ich da mal meine Klavierkünste aus.
Ja, ich bringe so ein paar Ponchos mit.
Ja.
Und los geht's. Eigentlich wie die Kellys.
Und du kannst ja drei Akkorde auf der Gitarre, Klaas. Also du kannst doch was
beispielen. Ich kann drei Akkorde auf der Gitarre und das ist schon mal mehr als die anderen Junkies vom Alex.
Wobei ich sagen muss, ein bisschen hat mich dieser Lockdown dieses Jahr unterstützt, nicht ganz so mit Herzrasen alle Geschenke einzusammeln, weil man jetzt ja gezwungen war, Anfang der Woche durch diese zwei Tage, man musste jetzt einfach alle Bestellungen abgeben, damit es wirklich rechtzeitig kommt. Und man musste ja alles noch im Laden holen, was man im Laden eben holen muss. Ne? Deswegen fühle ich mich dieses Jahr eigentlich jetzt schon seltsam befreit, weil ich jetzt schon alles habe. Und das war noch nie der Fall.
Meint ihr, in 50 Jahren heißt es nicht mehr der Nikolaus oder der Weihnachtsmann kommt durch den Kamin, sondern Jeff Bezos, dass sich das so einbürgert?
Ja.
Dass man so ganz klar, von wem die Geschenke kommen. Ne? Ja. Auch kleine Kinder machen sich nichts mehr vor.
Sind eigentlich Geschenke weniger wert, weil man die nur bestellt hat?
Nee, es ist...
Fällt da was an Liebe weg, dadurch, dass man die nicht gesucht hat, sich hat beraten? Das waren auch so typische Weihnachtssachen, sind doch so. Und dann hat die Verkäuferin gesagt, das und das wäre auch gut. Dann habe ich aber gesagt, nee, du magst lieber das und das. Und dann sind wir eins weiter und da stand's dann.
Ja, das kann man ja auch im Internet erzählen, wo man wirklich sagt, ich wollte eigentlich das und dann wurde mir aber das vorgeschlagen, das war dann ausverkauft. Da habe ich gesagt, da holen wir es halt in Blau. Dann habe ich gesagt, ach, in M passt dir der auch.
Ja.
Dann habe ich so bestellt.
Blau kommt nicht rechtzeitig, war nicht bei Prime.
Ich habe 8 verschiedene bestellt und habe ich einfach 6 wieder zurückgeschickt. Ja? So diese Geschichten, diese schönen, romantischen, herrlichen Geschichten, die wird es auch heute noch geben, alles natürlich digitalisiert. Aber auch diese Vorstellung von Kindern, dass die also denken, dass natürlich, und das ist ja die große Erzählung, die Geschenke, die man zwar in der Fernsehwerbung sieht, die es auch bei Amazon und auch von der Firma Hasbro gibt, ja? Die gibt es aber nochmal praktisch gefaked aus der Werkstatt des Weihnachtsmanns. Weil, also der baut die ja nach, wie aus China. Der hat ja seine ganzen Viecher da, ne, die dann da in diesen Häusern sitzen und dann da rumwursteln. Und die bauen ja die Sachen von Amazon nach.
Ist das ein Plagiat?
Ja, das ist die große Frage. Also die Erzählung ist ja, wir gucken jetzt mal bei Amazon, ob es das alles überhaupt gibt, aber dann bestellen wir das nicht da, weil da ist zu teuer. Wir bestellen das dann beim Weihnachtsmann, der baut das nach.
Nee, eigentlich finde ich, darf man den Weihnachtsmann unter diesen Gesichtspunkten nicht mehr unterstützen, weil der klaut ja geistiges Eigentum.
So ist es. Der beklaut Jeff Bezos.
Nee, der beklaut zum Beispiel Playmobil, weil die haben die ganze Entwicklung dahinter sich. Die haben die Supertankstelle da entworfen mit allen Farben und der bastelt die danach mit seinen Elfen, mit so Billiglöhnern.
Aber stell dir mal, erstmal das.
Zahlt der überhaupt Mindestlohn?
Aber pass mal auf, stell dir mal vor, jetzt auch durch diese Pandemie verschiebt sich ja auch alles beim Weihnachtsmann, ne? Der muss jetzt auch zusehen, wie er da hinkommt.
Ja.
Der kann jetzt auch nicht mehr einfach so arbeiten wie in den letzten vielen Jahrhunderten. Das heißt, irgendwann wird diese DHL-Boten-Mentalität auch beim Weihnachtsmann Einkehr halten. Ja. Das heißt, der kommt da nicht mehr rein, quatscht eine halbe Stunde, drei Gedichte und kann ich noch einen Schluck Glühwein und hier hast du noch ein paar Kekse, lieber Weihnachtsmann. Die Zeit ist gar nicht da. Da werden die Geschenke beim Nachbarn abgegeben. Ja, gesagt, können Sie das für das Kind aus dem 5. Stock noch mit annehmen, in den Garten geschmissen, in den Briefkasten reingestopft oder manchmal einfach gar nicht.
Ja.
Und dann Burnout, ne?
Und dann Burnout. Und man kann es verstehen, dass man dann auch den Kindern erklärt, du, der Weihnachtsmann, der kann jetzt nicht kommen, weil der hat einfach viel zu viel zu tun. Der hat eine Tour. Das kannst du dir ja vorstellen, auf der ganzen Welt, alle Kinder. Welt, Wie soll der das denn auf dieser Tour schaffen? Außerdem gibt es natürlich noch viele so ähnliche, die dann auch praktisch so eine privatisierte Weihnachtsmann-Tour noch nebenbei anbieten, wo es dann noch verbeulter ankommt. Aber
Franchise.
Ja, Franchise und so, das ist alles irgendwie, wird auch schwierig in diesem Zusammenhang.
Was war denn das beschissenste Weihnachtsgeschenk, das ihr euren Eltern oder Bekannten, Verwandten, Freunden jemals gemacht habt? Wo ihr so richtig in dem Moment des Auspackens gemerkt habt, oh, das war nix. Es war noch so ein Fünkchen Hoffnung da, dass man vielleicht irgendwie so ein...
Ich habe meinem Opa mal, aber in grauer Vorzeit muss man sagen, in grauer Vorzeit. Und da hat er sich auch noch drüber gefreut, aber es war dennoch ein beschissenes Geschenk. Damals und heute auch. Da habe ich meinem Opa ein Buch von Dieter Nuhr geschenkt.
Ui.
Da habe ich Geld für ausgegeben. Ich bin in ein Geschäft, habe gedacht, das findet er bestimmt witzig. War auch so. Und mein Opa war, vorsichtig ausgedrückt, konservativ. Der konnte darüber lachen. Ne? Also.
Na gut, aber er hat sich dann gefreut.
Der hat sich gefreut, aber das war natürlich trotzdem ein beschissenes Geschenk. Und ich habe meiner Oma mal, die immer für alle nähen musste, und irgendwann war die eigentlich ganz glücklich, dass die nicht mehr so praktisch Gardinen nähen musste und alles, was gerissen war, musste meine Oma immer nähen. Zeit ihres Lebens wurde die praktisch von der ganzen Familie da genötigt, alles zu nähen und so. Und dann war sie immer ganz froh, dass sie A, mit ihren Arthritisfingern und aber auch mit der schwindenden Sehkraft irgendwann den Faden nicht mehr in das Nadelöhr einfädeln konnte und hat dann so gesagt, ja, da kann ich ja nicht mehr nähen. Dann geht das ja nicht mehr.
Schlau.
Und dann habe ich aber in der Innenstadt so eine Maschine gefunden, die das für einen macht.
Oh nein.
Und hat meine Oma einfach mal noch flotte 5 Jahre weitergelebt. War auch nicht so ein richtig gutes Geschenk für sie.
Ich habe meiner Mutter mal zu Weihnachten, das war auch so, am 24. noch schnell in die Innenstadt fahren, ne? In den Buchhandel da in Homburg. Und panisch da durchlaufen wie Kevin, wenn er durchs Haus rennt und so die Arme hochschmeißt. Ne?
Ja.
So, und da habe ich ein Buch, also wirklich, ich hatte gar keine Ahnung, was sie denn lesen könnte oder was. Und da habe ich das Einzige eingepackt, wo ich habe ich gedacht, vielleicht findest du es interessant. Und dann packt meine Mutter an Heiligabend ein Buch aus, das war die Biografie von Oscar Lafontaine.
Das Herz schlägt links.
Ja, Lafo.
Und das, also sie hat gar nicht hinterm Zaun gehalten, dass sie das richtig scheiße fand.
Echt?
Also sie meinte so, ja, bin ich ja gar, also den finde ich ja gar nicht gut.
Ja, als Saarländer hat man nochmal einen speziellen Hass für den. Ne?
Ja, und das wie den ein Mahnmal ja steht das immer noch eingeschweißt im Bücherregal. Und das ist wirklich schon 20 Jahre her.
Ja, es ist ja ist ein schwieriges Buch.
Aber ein Freund von mir, der hatte mal seiner Oma hat er ein angebissenes Käsebrot zu Weihnachten geschenkt.
Naja,
so eingepackt und das geschenkt.
Ne? Es gab Zeiten im Leben, es gab Zeiten im Leben der Oma, da wäre das was gewesen.
Ja, also er hatte so eine Humorebene mit der Oma und sie fand das auch witzig. Aber die Eltern von ihm fanden das so
da
mega unwitzig, weil die diesen Humor nicht verstanden haben, den er mit der Oma so hat.
Fällt mir auch was ein. Ich hatte ja auch eine sehr witzige Oma. Mhm. Ne? Also ich hatte zwei sehr liebe, tolle Omas. Leben leider beide nicht mehr. Aber eine, die war wirklich ganz besonders witzig. Die war in erster Linie witzig. Und dann war die Oma und lieb und alles andere. Aber erstmal war die witzig.
Ja.
Und der habe ich auch dann mit so einer ähnlichen Humorebene, die meine Mutter hat das verstanden, mein Vater fand das befremdlich, dass ich Oma mal so eine vorgedruckte Karte, also kommt man so kaufen, habe ich ihr geschenkt, einen Gutschein für einmal in den Wald scheißen, beim Förster abzugeben. Fand die aber witzig.
Ja, ist auch witzig. Ich kann mich noch an das, also mein Vater konnte immer nicht so gut verbergen, dass er sich nicht über Bilder gefreut hat, die ich gemalt habe.
Ja.
Also das konnte er aber nicht gut verbergen und es gibt eine Altersspanne, da malt man halt das Bild und da gibt man sich ganz viel Mühe, und um das dann an Weihnachten an alle zu verschenken, und dann gibt es so eine Karenzzeit, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Alter das war, da weiß man, dass es super easy ist, jetzt so ein Drecksbild zu malen, dass sie sich auf jeden Fall freuen, und man macht das auch schon so mit so einem, ja, nicht mit so einer Aufmerksamkeit und steckt auch gar nicht die Liebe rein. Es geht genauso 2 Jahre gut. Und da weiß ich noch, dass ich mir da auch wirklich nur in der Nacht vorher da so was zusammengekrackelt habe. Und das sah auch echt scheiße aus, das Bild. Und das habe ich dann in so einem schönen Rahmen übergeben. Und dann hat mein Vater so aufgemacht, hat da so drauf geguckt und dann gesagt, ja, was ist das? Das ist ein Haus. Ja. Der ist doch schön.
Ich find, es gibt interessante Momente, die ich, auch wenn jetzt meine gesammelten Werke, ne, auch mit meiner Mutter mal drüber gesprochen, wenn man jetzt so seine Sachen, die man so malt, das sind ja ungefähr 7000 Bilder, ne, die man malt, weil eins dauert ja teilweise einfach auch wirklich nur 10 Sekunden. Ne?
Wenn einen die Muse küsst, dann muss man loslegen. Und dann,
ich bin da mittlerweile, irgendwann war ich dann da wahrscheinlich auch so wie Jeff Koons. Ne? Also ich bin da nur noch durch meine Werkstatt gelaufen, habe alles unterschrieben, was meine Angestellten gemalt haben für mich. Und ich habe also ein großes Werk irgendwann da gehabt und irgendwann, man freut sich, ne, als Eltern denkt man, Mensch, toll, und was, guck mal, mit richtigen Augen und so weiter. Also man sieht so Fortschritte und denkt, oh, guck mal, das ist ja wirklich super, ne? Aber es wird viel. Und es kommt der Moment, wo man sagt, heute räumen wir mal die Rumpelkammer auf.
Oh.
Und dann hat man diesen Stapel vor sich, immer noch erfüllt von großer Liebe, ne? Und jetzt muss man unterscheiden, was ist jetzt noch schön und was ist scheiße. Und da ist man komplett nicht mehr objektiv, weil im Prinzip sieht alles gleich aus. Und dann muss man so ein komisches Urteil fällen über Sachen, die man gar nicht beurteilen kann, weil natürlich im Prinzip der Zuspruch daran ein ganz anderer ist. Es geht ja nicht darum, ob es wirklich tatsächlich ästhetisch schön ist, sondern man hat so vor sich und sagt, Müll behalten, Müll behalten, Müll behalten. Und man merkt, es ist völlig wahllos. Es ist völlig wahllos. Daran erinnere ich mich. Behalten. Und dann kommen wieder 20, die man noch nie gesehen hat und sagt, Müll behalten, Müll behalten. So hat meine Mutter das dann gemacht. Und jetzt haben wir so ein paar wahllos, also irgendwo gibt es noch Werke von mir, die noch nach meinem Tod gefunden werden können, in irgendwelchen nicht abgeholten Altpapiertonnen am Otterweg in Oldenburg, wo man wirklich nochmal sagt, ach Mensch, der Junge konnte ja was, weil sie sich falsch entschieden hat.
Aber hat deine Mutter darauf geachtet, dass sie gleich viele Werke von dir und deiner Schwester behalten hat? Also hat sie das so ein bisschen salomonisch gemacht?
Das weiß ich nicht. Also ob sie da, also meine Mutter neigt schon grundsätzlich zur, also die ist schon sehr praktisch.
Direkt auch, ne?
Ja, dieses, ja. Ich hau's jetzt weg, der Satz fiel schon mal. Es ist tatsächlich so, man muss ja auch nicht alles, ne?
Finde ich aber irgendwie gut.
Ja.
Weil das vermittelt so ein realistisches.
Ich habe deine Müllecke
Leben.
Mal aufgeräumt. Im Was Müll. Heißt alles weg?
Alles im Müll.
Alles im Müll, ja.
Ja.
Das ist krass, vielleicht bist du deswegen auch so ein bisschen realistisch. Auch
also pragmatisch, ja.
Ja, pragmatisch. Dass ja. du auch weißt, was du kannst und lässt alles weg, was du nicht so gut kannst.
Ja,
ja, also da ist mir niemand um den Hals gefallen, wenn ich gesagt habe, das hier ist ein Hund.
Ich muss mich da bei meinen Eltern nochmal entschuldigen auch. Es gibt ja immer so Momente, wo man merkt, dass man erwachsen wird. Und ob man will oder nicht, man gleicht sich ja früher oder später auch den Eltern so ein bisschen an, in Gewohnheiten, in zumindest geht's mir so. Und ich hatte früher immer Riesenkriege, und zwar pünktlich zu Weihnachten, pünktlich zum 24., weil meine Eltern den ganzen Morgen geputzt haben und gestaubsaugt und hier und da, ne? Und ich habe einfach nicht, es gab so eine Treppe in unserem vom Wohnzimmer ab, und da habe ich immer meinen ganzen Kram, haben die mir da draufgestellt, damit ich das in meinem Zimmer einräume, habe ich nie gemacht. Und ich weiß nicht, es wäre jetzt nicht so schwer gewesen. Ich hätte einmal die Treppe hochgehen müssen und das so einpacken.
Keine
Aber
Leerfahrten.
Ich war auch damals schon nah dran an Che Guevara und habe hier gekämpft gegen das System. Ich war der Stachel im System am Weihnachtsmorgen. Und wir haben wirklich, das klingt jetzt so, aber wir haben die härtesten Kämpfe ausgefochten von einem pubertierenden Bub, der es einfach nicht akzeptieren will, dass die Eltern Weihnachten in einer schönen, sauberen Wohnung beginnen wollen. Und der dann teilweise da ist sein Hemd nochmal hingeschmissen und dies und da. Und da wirklich über Jahre haben wir da rumrandaliert. Und heute fahre ich nicht in Urlaub, ich fahre nicht mal 2 Tage übers Wochenende weg. Geschweige denn würde ich jetzt so Weihnachten anfangen, ohne dass die Wohnung picobello vom Staubsaugroboter aufgeräumt wurde. Und ja. Das hat man dann doch genommen, und es tut mir leid. Mama, Papa, ich entschuldige mich, dass ich damals so rumrevolutioniert habe.
Der Verdienst ist aber, dass sie das gewaltfrei hingenommen haben.
Naja,
er sagt ja, er war ja der Che Guevara der Stickgesocken. Ja. Ne? Also das war natürlich immer kurz davor, dass das ausbricht und dass da eine Revolution, also das ist ja letztendlich die Drohkulisse, ja, das ist dieses ein letztes Hasta la Victoria siempre und dann wird da nochmal das geknüllte Hemd hingeworfen. Ne? Das ist natürlich, klar, lebt das auch ein bisschen von der Gewaltandrohung.
Wir sind ja auch eine Service-Sendung. Was ja passiert, das wird dieses Jahr nicht passieren, glaube ich, weil man ja nicht in der großen Familie feiern darf. Aber wenn man mit einer großen Familie feiert, dann kann es einem passieren, dass man mal jemanden vergisst. Also, dass man vergessen hat, für jemanden ein Geschenk zu besorgen. Und dann kommt der Moment, dass man von dem ein Geschenk bekommt.
Oh.
Und dann schämt man sich im Grund und Boden. Wie geht man mit so einer Situation gut um? Habt ihr da Tipps?
Naja, also.
Kennt ihr überhaupt die Situation?
Also, ja, naja, klar. Also, was man dann natürlich.
Dass man in dem Moment dann merkt, okay, man hat so eine Liste, man hat ja alles besorgt und dann, der ist ja auch
also,
immer
also,
da.
Also, es gibt nur eine Möglichkeit, damit umzugehen, und das ist also erstmal vorab geschickt, das ist natürlich eine Lüge, so. Also, ja. Ohne Lüge kommst du da nicht durch.
Ja, das ist ja in Ordnung.
Ja.
Ich hätte auch einen Vorschlag gleich auch kriminell.
Ja. Also meine Lüge wäre halt, dass man sofort sagt, siehst du, jetzt muss ich dir doch sagen, es ist nicht rechtzeitig angekommen.
Ja, okay, der Klassiker.
Das ist der Klassiker, ne? Das ist jetzt gerade hier Corona-Pandemie, dies, das und so. Naja, wirklich, also ich habe da geguckt und so, und das sollte schon, und dann übertreibt man nach vorne, ne? Das sollte schon Anfang Dezember da sein.
Ja, komisch.
Ja, nicht jetzt irgendwie 2 Tage vorher.
Ich habe dann aber teilweise auch sehr pragmatisch ganz schnell umdisponiert. Das heißt, ich wusste, die Tante, die morgen zum Essen kommt, kriegt eigentlich noch ein Geschenk.
Ja.
Dann wurde ganz schnell die Karte ausgetauscht, da wurde ein neuer Namenszettel dran und hier, voilà.
Ja, weil mein Vorschlag wäre auch gewesen, einfach zum Baum zu gehen, irgendwas Fremdes zu nehmen und das demjenigen in die Hand zu drücken und einfach hoffen und beten.
Ja.
Also das ist kurz gedacht.
Das ist kurz gedacht.
Wieso, dann sagt man das von mir, wie? Dann sagt er, nee, das ist von uns, das ist das Buch. Nee, das ist von mir.
Ja, und nee. diese komische...
Das muss man dann aushalten.
Ja, warum will man das denn aushalten?
Ich, ich kenne doch das Geschenkpapier. Nee, ist von mir. Nee.
Das ist ein Angebot für einen Streit und nicht eine Lösung.
Ja, an Weihnachten hat schon so mancher Streit vom einen zum nächsten geführt.
Ach so, okay. Ja gut, ja, wenn das Ziel ist, ja. Dann sage ich nur, gute Idee, wow.
Wow.
Wow. Kennt ihr das? Wow.
Bei den Deutschlehrern.
Oh, ja. Ich wünsche mir, das ist damit verbunden, ich wünsche mir, dass ich irgendwann in ein Alter komme und damit verbinde ich irgendwie so eine Gemütlichkeit. Also ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man da angekommen ist im Leben, dann hat man irgendwie keine Probleme mehr. Ich weiß nicht, warum ich das miteinander verbinde, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das zeugt von einer so selbstzufriedenen Grundstimmung, irgendwie so... Weiß ich auch nicht. Ich habe so das Gefühl, dann ist alles okay. Dann ist man so abgekoppelt von diesem ganzen Coolness-Druck. Dann ist man so weg von Performance, wenn man einfach so jemand ist, der immer nur sagt, du sagst mir was Tolles und ich sag, ey, Thomas, wow.
Sag du es auch mal, Schmidti.
Wow.
Nee, nicht wow. Nee,
wow.
Wow.
Wow, du.
Wow, du.
Wow, Mensch, du. Also wirklich, toll gemacht, du. Wow.
Wow.
Du, wow, du. Also echt, spitze, du. Wow. Oder? Da geht so eine unbedarfte Fröhlichkeit, so eine naive Fröhlichkeit, so als würde man gar nicht wissen, was jetzt daran falsch sein soll. Wow. Echt, Mensch doch. Du bist ein richtig toller Typ geworden, du. Da kann man einfach nur sagen, klasse. Wow.
Naja. Werbung.
Unser heutiger Werbepartner ist Bubble, die Sprachlern-App. Und einer, der, muss man sagen, mittlerweile Heavy-User ist Klaashofer Umlauf.
Ja.
Und du lernst die Sprache Spanisch, richtig?
Ja, ich lerne Spanisch, genau. Das, weil ich fahre nämlich im Sommer, fahre ich auch mal nach Spanien.
Ja.
Und ich habe mehrere spanischsprachige Urlaube tatsächlich deswegen jetzt mir so vorgenommen. Weil ich so denke, ich muss ja auch mal irgendwo hin, wo ein anderer Spanisch spricht.
Und deswegen haben Schmidti und ich uns vorgenommen, dich so ein bisschen abzufragen. Also Spanisch, das muss man vielleicht noch vorweg sagen, ist eine von 14 Sprachen, die man mit Bubble lernen kann. Man kann natürlich auch Englisch lernen, Italienisch, Französisch, Portugiesisch und Türkisch, aber du hast dich für Spanisch entschieden.
Genau.
Wir wollen dich jetzt mal abfragen. Wir wissen seit der letzten Woche, dass du dich gut auskennst im Bereich Tiere.
Ja, Tiere.
Was
ja,
heißt denn der Hund?
El Perro.
Schmidti?
Super.
Ja.
Ja, das, was möchtest du wissen
Ach
für
so.
Ein Tier?
Nee, ich war einfach nur begeistert gerade.
Der Vogel.
El Parejo.
Ja?
Ja.
Geil.
Klingt auch gut. Und die Katze?
El Gato.
El Gato.
El Gato.
Der Klassiker.
Gato. Ja, das sind die. Ja, das sind so.
Na, jetzt noch was Schwieriges.
Was?
Die Maus.
Die Maus. Raton. Tatsächlich.
Ja?
Ja, die Maus heißt Raton.
Kannst du sagen, ich mag die Maus?
Quiero el Raton.
Da sieht man es wieder. Mit Bubble kann man alltagsrelevante Themen und kurze, und das ist der wichtige Punkt, realistische Dialoge.
El oso come el pescado. Der Bär isst den Fisch.
Das alles gelernt mit Bubble. Ihr merkt, man kann das Gelernte direkt im echten Leben anwenden. Auf alle möglichen Situationen. Also zum Beispiel, wenn man einen Bär erblickt in der Weite, der gerade einen Fisch isst. Ne?
Miro el oso.
Also ich bin wirklich begeistert. Da merkt man aber, das sind von 200 Sprachexpertinnen erstellte Inhalte, die eben individuell auf die Erstsprache abzielen. Das bedeutet also, für Deutsche, die in dem Fall Spanisch lernen, so wie Klaashofer Umlauf, ist das genau ausgerichtet. Die Lektion, und das ist natürlich herrlich, dauern immer nur 15
El oso
Minuten.
Es cansando, der Bär ist müde.
Was heißen 15 Minuten, Klaas?
Dici cinco minutos.
So, also dici cinco minutos dauert das
dice
Ganze nur?
Dice e cinco. I heißt und.
Kann
I
man
cinco.
Im Bus machen, auf dem Klo?
Ich glaube, Klaas muss man resetten.
Auf dem Klo, el baño. El baño.
Will damit sagen, also wann und wo ihr lernt, könnt ihr
Autobus,
selber entscheiden.
El baño, no problemo.
So, Lektionen gibt es über Podcasts, Spiele bis hin auch zum
si.
Online-Gruppenunterricht.
Si.
Und so.
Juegas.
Ja, bleibt das Lernen abwechslungsreich und effektiv. Möchtest du abwechslungsreich sagen? Nee, ne?
Das kann
so
ich nicht. Das kann ich nicht.
Und die App enthält eine KI-gestützte Spracherkennungssoftware.
Was heißt
Lernerinnerung
das auf Spanisch?
KI-gestützte
und viele weitere hilfreiche Features.
Erkennung, Idioma heißt Sprache. Aber was Erkennungssoftware heißt, weiß ich nicht.
Aber was man sagen kann, und das ist wichtig, das können wir ganz klar auf Deutsch sagen, wir haben ein kleines Extra für unsere ZuhörerInnen. Wenn sie jetzt Lust bekommen haben, so herrlich auf Spanisch zu babbeln, genau, mit Babbel.
Mit dem Code Baywatch, 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 erhaltet ihr ein Babbel-Jahresabo zum Preis von nur 6 Monaten. Das heißt, also 6 Monate zahlen, aber ein ganzes Jahr 50% lernen.
50% Rabatt praktisch.
Das ist wirklich gut und ich meine, das macht auch riesen Spaß. Das ist halt, man daddelt so viel so auch am Handy rum und so und diese kleinen Lehrpausen, die man so hat, die kann man halt auch damit füllen, weil es macht Spaß. Es ist nicht so, dass man denkt, jetzt muss ich wieder lernen, sondern es macht Spaß und man kann halt wahnsinnig gut auch Vokabeln damit lernen und so, man kommt klar und mittlerweile so richtig so fließend sprechen, da muss ich sehr nachdenken und es tut mir weh im Kopf, aber was ich zum Beispiel sehr gut schon kann, ist Sachen verstehen. Also wenn jemand jetzt nicht super schnell Spanisch spricht, ja, dann verstehe ich, worüber der redet.
Der Online-Gruppenunterricht mit einer Lehrkraft, das Ganze heißt Babbel Live, ist nicht im Angebot enthalten, aber ich finde, 12 Monate lernen, nur 6 Monate bezahlen, das ist doch ein fantastisches
Angebot. Bis zum 30.06.24 ist das Ganze gültig und die Infos dazu, den Code einlösen, könnt ihr auf babbel.com/baywatch. Alle Infos gibt es auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende! Wollen wir jetzt zum Stern-TV-Teil kommen?
Wieso, hast du irgendwen um Ecke gebracht? Ist irgendwo eine Messi-Wohnung auszuräumen? Was hat Steffen Halaschka jetzt zu melden?
Also, fahr mal ab hier das Eisen.
Das schöne Leben bei Jakob Lund.
Heute bei Stern TV, der große Stollentest Dresden gegen Leipzig. Und was kann der Stollen aus dem Supermarkt? Wir machen den Test. Heute bei Stern TV. Du.
So, pass auf. Wir haben hier verschiedenerlei Stollata. Wir werden die jetzt verkosten, damit sie auch weihnachtlich wird.
Stollanten.
Das sind verschiedene Stollanten. Und jetzt ist der Srill, und der ist nicht bedacht von Konstantin und Falve, unseren lieben Freunden, die diesen Podcast hier immer möglich machen, dass 2 Stollen sind aus einer hochfeinen Manufaktur aus dem Osten Deutschlands. Und 1 Stollen wurde von einem Fan selber gebacken.
Nee, das esse ich nicht.
Ja, aber man weiß nicht mal welcher. Weil die beiden natürlich noch nie in ihrem Leben Stern-TV geguckt haben und auch sonst geistig recht bedenklich drauf sind. Und die haben natürlich vergessen, den obligatorischen Aufkleber unter...
Da ist er
einer.
Nein,
die haben es gemacht! Nein, sie haben wirklich gedacht, sie haben es gemacht. Sehr gut! Nein, sie sind doch nicht so dumm, wie ich dachte. Also sie haben Aufkleber unter die Teller geklebt und wir können uns jetzt hier durchkosten.
Ich esse gar keinen. Ich esse keinen.
Nee, nicht gucken. Ey, Jakob, das gilt auch für dich.
Na doch, ich muss das ja moderieren, diesen
Test. Ich esse das nicht. Nein,
zufällig findest du nur den Stollen von der Manufaktur, ne?
Nee, warte, das sind ja beide.
Jetzt spielst du ganz alleine.
Okay, pass auf. Es tritt an, das Erzgebirge gegen Dresden.
Der hat auch alles gesehen.
Nein, hat er nicht gesehen. Es tritt an, das Erzgebirge gegen Dresden gegen den Fanstollen. So, klasse, dann nimm gleich doch mal
ich,
zu.
Ich,
wir
werde,
greifen jetzt
ich,
alle mal
nein,
zu.
Nein, nein, nein.
Schmidi, komm her.
Nein, das
komm
ist
her.
Russisch Roulette. Ich mach
Kommt
das nicht.
Kommt jetzt her! Schmidi, komm jetzt ran.
Hör mir doch mal zu.
Wir sind live, es ist Stern-TV, Klaas.
Das ist
was
ja wohl
gibt
möglich.
Es bei Stern-TV nicht, dass die einen Live-Test im Studio machen und dann sagt einer, nee, ich will. Wir sind live, müssen wir in die Werbung. Es kommt noch Pedro Lombardi, der Dschungelkönig kommt. Wir haben die große Kofferversteigerung. Wir müssen jetzt ran, Familie Ritter raucht 30 Zigaretten backstage. Wir müssen jetzt die Scheiße fressen, los geht's.
Was für eine Vorstellung, wenn die bei so einem Test sagen, nee, hab ich keinen Bock drauf.
Man weiß doch bei so Fanstollen...
Fress es!
Bei so Fanstollen weiß man nie.
Ich darf nicht so schreien.
Hey, da weiß man wirklich nie, bei so Fanstollen, sind das Rosinen oder Popel. Man kann das nicht essen.
Nimm jetzt was.
Das sieht man doch schon, das ist doch von dem Fan.
Nimm jetzt was davon. Du sollst nicht den Teller nehmen, jetzt nimm da was runter und beiß da jetzt rein.
Sieht beschissen. So.
Man darf nicht Fansachen essen. Da ist Novichok drin.
So, ich probiere jetzt mal. Was haben wir hier? Mhm. Also. Und hier haben wir eine ganz dicke Puderzuckerkruste. Mmh. Dazu mag ich ihn gerne. Mmh. Leicht klitschig in der Mitte.
Goh, ich hasse dich so, ey.
Mmh. Rosinen. Mmh. Leichte Orangennote.
Boah, die Leute haben die Kopfhörer in den Ohren, die armen
Leute. Und
was
Leute. Schön ist, ich muss ein bisschen ASMR-mäßig machen. Was schön ist, dass das hier auch so ein bisschen nach Vanille schmeckt. Ganz lecker. Jetzt beiß ich nochmal ab für euch. Mhm, der ist gut. Schmidi, was ist dein? Du hast ihn nicht gegessen, du isst den jetzt. Wir haben auch deine scheiß Orangen im Sommer gefressen. Dafür deine Idioten-Challenge. Jetzt isst du da hier mal ein Stück Stollen.
Zitronen.
Ja, egal, jetzt isst. Und wie ist der?
Schmeckt das? Der Popelkuchen da?
Also ist lecker, ist das eine anerkannte Testnote, die man geben kann?
Note lecker, ja.
Note lecker.
Und, ja. Vergibst du, das ist die Bestnote. Lecker ist die Bestnote.
Rosinig, ist es fluffig? Mhm. Fluffig würde ich noch sagen.
Ja.
Luftiger Teig.
Ist es glitschig oder ist es trocken?
Trocken.
Was heißt denn glitschig?
Glitschig ist, wenn...
Glitschig, nicht glitschig. Nee,
glitschig ist, wenn du so zum Beispiel einen Muffin...
Das kommt das von Glied.
Nein, wenn du im Muffin reinbeißt und dann ist er da so leicht noch angesapscht. So einen leichten Sapsch noch in der Mitte. Das ist dann glitschig.
Nee, ist er nicht.
Ich esse das nicht. Ich kann das nicht essen.
Aber der ist trocken. Das nicht. Nee, da ist es nicht.
Können wir das jetzt lassen? Also,
wir müssen ein Urteil fällen, dass du verlängerst hier die ganze Scheiße total.
Ich esse das nicht. Ich kotze, ich schwöre dir. Ich kotze mit der Vorstellung, dass es einen angefasst hat, den ich nicht kenne.
Dann kotzt du, dann machen wir kurz Werbung und dann kannst du kotzen.
Nee, ich esse das wirklich. Ich kann das wirklich nicht essen. Ich kann es nicht essen.
Ich will jetzt aber, dass du das isst.
Nein, ich werde entweder vergiftet oder da hat einer...
Ey, wir rufen nächste Woche Stefan Laschke an.
Weißt du, wie verrückt es gibt auf der Welt? Die halten da erst ihre Nüsse dran und dann packen wir uns das ein.
Da gehören
Nüsse
rein. Nee. Da gehören Nüsse rein.
Ich habe das noch nie gegessen, wenn ich irgendwas kriege. Nicht mal eingeschweißte Sachen esse ich. Die finde ich schön. Ich freue mich über die Geste. Finde ich ganz toll, wenn ich was...
Also von meiner Mutter die Nussecken, die hast du ganz schön gegessen.
Deine Mutter hält ja auch nicht... Deine Mutter schmiert ja auch nicht ihre Puppel daran ab, an den Nussecken. Das glaube ich
nicht. Hält ihre Eier da nicht rein.
Ja, wollte ich sagen.
Selten.
Also ich will nächste
Das wollte
Woche
ich sagen, aber ich dachte mir, die Weihnachtszeit verbietet es mir, so über deine Mutter zu sprechen, dass sie ihre Eier nicht an den Nussecken schubbert.
Ich bin richtig enttäuscht von diesem Test. Bin richtig traurig jetzt über euch.
Ich mach doch mit.
Ja, aber Klaas macht nicht mit.
Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich
und
nicht
Und ich rufe nächste Woche, rufen wir hier beim Podcast, rufe ich Steffen Halaschke an und frage ihn, was der gemacht hätte, wo hier einer nicht mitmacht. Live. Wir sind live bei SternTV, Schmidt. Ihr macht nicht mit.
Ich weiß auch nicht, was das für ein Bild so
nach außen
dir,
sendet,
nach
ja.
Nach außen sendet, ja.
Ja.
Mann.
Bisschen ich, verschroben.
Ja.
Der traut seinen Fans nicht.
Ja.
Also das ist eine Anschuldigung, da muss ich nur sagen, wow. Also wow.
Welcher hat dir am besten geschmeckt, Schmidt? Wir müssen das
ich hab
irgendwie
noch
einen. Ja, friss den noch einmal. Der ist ein bisschen karamellig hier, das ist interessant.
Wisst ihr, was ich manchmal denke?
Der ist längst vorbei.
Wisst ihr, was ich manchmal denke? Manchmal, gerade hier so bei sowas, wäre wahrscheinlich das, was viele Leute jetzt auch machen statt Weihnachtsfeiern, das wird uns manchmal auch den Arsch retten hier, weil da wäre man nicht so unmittelbar mit dabei. Es gibt jetzt das neue Ding, habe ich jetzt gehört von vielen Firmen, die so frisch im Kopf sind. Ne? Richtig tolle Firmen, wo man weiß, die machen clevere Beste. Sachen. Die machen jetzt Weihnachtsfeier als Zoom-Call, teilweise 8 Stunden lang. Mhm. Weihnachtsfeier als Zoom-Call. Jeder betrinkt sich zu Hause mit seinem eigenen Glühwein. Oder es wird, weiß ich nicht, vorher irgendwie so dasselbe Zeug verteilt, dass man irgendwie auf Pegel kommt. Vielleicht fängt man eine halbe Stunde vorher im Off an. Und dann geht's los. Und dann ist Weihnachtsfeier im Zoom-Call. Wäre das was für euch?
Ich find's ganz praktisch. Man kann die Besoffenen, ne? So die Schweinehunde, die irgendwie sich nicht mehr benehmen, einfach wegklicken.
Das stimmt. Das ist ganz gut. Weil aus einer realen Weihnachtsfeier.
Chef, weißt du kannst sagen, oh, peinlich. Oh, sexist.
Aber auch als man selber kann man natürlich in der echten Weihnachtsfeier nicht sagen, oh, ich mute mich mal besser. Weil manchmal weiß man ja schon, ich mache jetzt eigentlich nur noch nervige Geräusche. Ich raschel jetzt hier nur noch rum, so im übertragenen Sinne. Ich mute mich mal.
Ich habe mich auch schon oft nachgeschämt nach Weihnachtsfeiern, muss
oh,
ich sagen.
Ja.
Das ist so ein typisches Ding, ne, wo du am nächsten Morgen aufwachst, der Kater ist noch da und dann ey, hat das Gespräch sein müssen. Oh, hat man es da zu sehr. Oh.
Ja, weil du bist ja ein fröhlicher Betrunkener, muss man
Absolut.
Sagen.
Absolut.
Ja, weil guck mal, es gibt viele Fröhliche, die werden so wie Schmidt normalerweise ist, wenn sie besoffen sind. So, bei ihm ist das genau andersrum, ne? Also dieses aggressive, schlecht gelaunte, das kommt ja bei vielen Leuten durch, wenn sie besoffen sind. Bei Schmidt ist genau andersrum. Es entlässt ihn in eine Welt der Fröhlichkeit und auf einmal
Der
Kontaktfreude und so weiter und auf einmal bist du nicht mehr so, wie du das dir selber durchgehen lassen würdest in einem normalen Zustand und deswegen gibt's auch was zum Schämen. Eigentlich bist du süß. Also es gibt eigentlich nichts zum Schämen, nur in deiner Selbstwahrnehmung gibt es da was. Ich habe das nämlich auch. Wenn ich ein bisschen betrunken bin, wirklich auch nur ein bisschen, muss gar nicht viel sein. Und ich habe nichts gemacht. Ich sitze einfach betrunken rum, habe nichts gesagt, zum Beispiel, um es jetzt zu überhöhen, um zu sagen, wie dieses Gefühl mich trotzdem kriegt. Ich kann einfach da betrunken da sitzen und mich nicht an irgendwas beteiligen. Es gibt also auch nichts zum Schämen. Und trotzdem habe ich dieses Phantomgefühl am nächsten Tag. ich kann mich nicht dagegen wehren. Das heißt, ich brauche gar nichts falsch machen unter diesem Einfluss. Und trotzdem habe ich am nächsten Tag dieses ein bisschen beklemmende Gefühl. Das ist halt, es kommt super selten vor und ich kann nicht damit umgehen. Und es wurde immer schlimmer. Früher war mir das alles egal. Da fand ich das sogar noch witzig am nächsten Tag. Mittlerweile, egal was genau passiert ist, es lohnt nicht mehr. Es steht in keinem Verhältnis mehr zu dem Spaß, den ich vorher gehabt haben könnte.
Ich habe selten irgendwie dann so auch, also um Gottes Willen, auf einer Weihnachtsfeier noch nie irgendwas, was so wirklich schlimm gewesen wäre, habe mich nie auf den Tisch gestellt, da die Hose runter oder sonstiges. also da habe ich mich schon im Griff.
Stimmt.
Oder? Also zumindest nicht auf der Weihnachtsfeier.
Nee.
Aber trotzdem, ich werde halt so, ich laber dann auch so, und so Verkumpelung und das und alle beste Freunde und hier nochmal Arm in Arm, Oasis und so ein Scheiß. Also
na, aber das sind doch auch deine Freunde. Ich finde das gar nicht so schlimm.
Weil, ja, stimmt.
Weil viele Leute, die freuen sich dann darüber, die machen da auch gerne mit, weil die diese Seite von dir mal gerne sehen. Die freuen sich, dass du dann endlich mal loslassen kannst und deine ansonsten, Schmitti, bloß nicht freuen, bloß nicht bewegen, man könnte ja seine Fesseln spüren. Und da auf einmal Schmitti unchained. Gute Laune kommt ihm aus jeder Zelle seines Körpers. Und das finden die Leute ja gut. Das kritisiert niemand. Alle sagen, er ist sehr gut drauf, fantastisch, so wollen wir ihn. Fantastico.
Meint ihr, die Weihnachtsfeier, dass die jetzt dieses Jahr so fehlt, das macht was mit der Gesellschaft, weil die Weihnachtsfeier ist ja so ein totales Ventil. Die
Geburtenrate vielleicht.
Nee, aber die ist ja auch so ein Ventil. Man kann ja, gerade weil ihr zu Recht sagt, man schämt sich ja extrem nach der Weihnachtsfeier. Ja. Und man gibt aber auch so Gas auf der Weihnachtsfeier, weil man weiß, man sieht die ganzen Leute erst wieder im Januar.
Echt, so denkst du dann?
Naja, klar, man hat dann fast zwei Wochen Zeit.
Das ist ja super kurz gedacht.
Man hat dann zwei Wochen Zeit, sich runterzuschämen. Und alle können dann im Januar wieder so tun, als wäre nix.
Ja.
Also toi, dass absolut, das, wenn du jetzt mal angenommen, du stehst da du kackst da auf dem Weihnachtstisch. So.
Ja.
Denkst du, da reichen die zwei Wochen Pause?
Absolut,
dir?
Ja. Wenn man jetzt am nächsten Tag wieder zur Arbeit müsste, wäre es schlimm. Aber wenn ich dann so in zwei Wochen einfach so tue, als wäre nix.
Ja, klar.
Ist es denn eine Weihnachtsfeier gewesen, wenn nicht Evil Jared mit seinem Penis das Salatdressing umgerührt hat?
Nee, das ist.
War es dann eine Weihnachtsfeier?
Nee, eigentlich nicht.
Eigentlich nicht, ne?
Nee. Ja. Ich will jetzt, also tut mir leid, ich muss wenigstens jetzt sagen, von wem der Gewinnerstollen kam.
Der letzte, den ich gegessen habe, das war auf jeden Fall von der Manufaktur.
Bei denen haben wir auch aufgegessen. Und das ist von der Firma Eissold KG Bäckerei aus Dresden, Schmitti.
No.
Und weißt du, welchen du zuerst gegessen hast?
Den Fankuchen.
Den Fankuchen.
Ja.
Und wie war der?
Sehr lecker.
Hat er geschmeckt oder nicht? Dann sag das doch.
Also er war, der hat ja auch, der ist vielleicht durch die ganze Republik geschickt worden und er war etwas trockener als der Manufakturstollen.
Ja, nachdem wir da einzeln mit der Pinzette die Sackhaare runtergemacht haben, schmeckte der ganz... Ganz mundig.
Aber auch der von der Bäckerei Bärenhecke aus dem Erzgebirge war doch sehr köstlich,
sehr
oder?
Sehr köstlich, ja.
Bärenhecke. Mhm.
Also ich muss sagen, ich mag wirklich den ganz billigen vom Discounter am allerliebsten. Muss ich einfach sagen, tut mir leid. Der so richtig, richtig...
Jetzt pack den Test weg, ist es durch.
Ich habe letztens fast das, was du gerade beschrieben hast, was dann so auf der Weihnachtsfeier passieren könnte, hätte ich fast bei vollem Bewusstsein aus Versehen gemacht. Das ist mir nämlich nochmal eingefallen zum Thema Nachschämen, wenn man irgendwas macht, was eigentlich nicht angesagt ist. Ne? Mhm. Jüngste Erinnerung hatte ich nicht so am Schirm, weil das noch so im Ordner aktuell ist, war das noch drin. Das war noch nicht in dem Bereich, habe ich mich mal früher geschämt, sondern das war noch so
frisch.
Ne? Da waren wir beim Duell um die Welt jetzt, wir hatten ja zwei Live-Sendungen, Duell um die Welt. Und es ist manchmal so, dass wir dann zwischendurch, das wissen wir vorher immer nicht, wird dann gesagt, wenn dann ein Filmchen läuft oder irgendwie Werbung, Filmchen klingt so nach also so
habe ich mir notiert.
Filmchen klingt so versaut, ne?
Ja. Also wenn die Buben da was gedreht haben.
Ja. Wenn also ein Streifen da läuft oder eben Werbung ist, dann werden wir also zurückgeführt nach hinten in so eine kleine improvisierte Box da und da kann man sich dann umziehen. Ne? Da kommen dann Protektoren oder mal irgendwie einen anderen Pullover, eine andere Hose, andere Schuhe und so. Für irgend so ein Spiel dann. Ne? Und ganz am Ende, wenn man also fertig ist mit der Sendung, ist man noch verkabelt, überall hat man so einen Bauchgurt noch um, dann habe ich meistens noch die Sendungsklamotten an, manchmal auch noch spielbezogene Sachen, die jetzt im Finale irgendwie notwendig waren. Das heißt, bevor ich fertig bin oder bevor ich auch so die Ansprache ans Team halte, wenn man nochmal sagt, frohe Weihnachten, schön war's, danke euch allen. Mhm. Da gehe ich also da zurück und will mich dann ganz schnell umziehen, damit auch möglichst viele noch da sind. Und dann denke ich nicht so viel nach. Und ich hatte aber nur einen Pullover an, den ich mir hätte umziehen müssen, und das ganze Gekabel musste ich mir abmachen. Dann habe ich aber, und dann waren also die auch die Garderobieren da drin, Joko war auch da drin und so. Und dann habe ich völlig selbstverständlich, weil ich so mit den Gedanken woanders war, einfach meine Hose ausgezogen.
Was?
Ja, dann habe ich einfach so, weil das halt mal vorkommt in diesem Ding, da muss man öfter mal seine Hose ausziehen. Das ist jetzt in diesem Quick Change, so nennt sich das. Das heißt, es ist nichts Ungewöhnliches, dass man mal schnell mal seine Hose ausziehen muss.
Das also du nicht, warst dann nackig?
Ja, nicht ganz nackig, also unter Hose an. Aber trotzdem, ich habe also, ohne dass es Not getan hätte, ich hatte meine private Hose an. und dann sagen die so, ja, und stehen da und nehmen mir praktisch die Sachen ab, die ich so ablegen musste. Und dann ziehe ich, auch zum Erstaunen aller, ziehe ich die Hose aus. Und drückt denen so meine Hose in die Hand. Und die nehmen die so perplex. Und dann guckt Joko mich an. Und ich guck Joko an. Und ich denk, und da fiel's mir so ein. Da hab ich gedacht, oh Gott, ich habe keine Hose an. Und ich wäre fast in der Eile.
Vors Team getreten.
Wäre ich fast ohne Hose vors Team getreten. Und bis mich dann Joko gefragt hat, Klaas, warum hast du denn jetzt deine Hose ausgezogen? Und dann war das aus so einem Moment, wo es auch so der eine zu viel war. So.
Ja.
Und dann habe ich so gedacht, kann ich die nochmal haben? Weiß ich jetzt auch nicht. Und dann habe ich die so peinlich wieder angezogen. Zum Glück haben alle gelacht dann. Also wäre noch schlimmer, wenn man so sagt, der weird Typ hat die Hose ausgezogen und so. Das ist tatsächlich in so einem übereilten, also es war so eine hastige Situation, in der ich das gemacht habe. Ja.
Oh, schlimm.
Also zum Thema Weihnachtsfeier, da habe ich jetzt zwei blaue Haken. Ich habe schon was zum Schämen bis Neujahr.
Ja.
Das war aus Versehen einfach, ja. Na Mensch, wow!
Wir sind ja auch so der Podcast der Programmtipps, ne? Mhm. Wir wissen Bescheid in der Streaming-Welt, in der Fernsehwelt, wir sagen, was angesagt ist. Und ich habe gestern, deswegen bin ich auch etwas müde, ich habe eine komplette Serie noch durchgebinged.
Oh!
Freunde, und ich möchte euch da teilhaben lassen. Es ist, Es ist die Serie heißt, die ist bei TV Now, ist die, zu erwerben.
Oh, nee.
Und,
okay.
Und die Serie heißt Die Katzenkita. Und ich habe die...
Wie viele Folgen gibt's?
Ich habe mir 8 Folgen angeguckt gestern.
Gott. Eine Stunde?
Halbe Stunde. Es geht 4 im Grunde Stunden. Darum, dass eine Katzenerzieherin, die das seit 17 Jahren macht, die hat in Berlin das europaweit, wenn nicht sogar weltweit die erste Katzenkita aufgemacht, wo so schlecht erzogene Katzenbabys hinkommen. Rankos. Und denen werden dann Sachen erklärt. Also
wie rau die Katzen.
Ja. Ja, ja, komm ich gleich zu. Die kriegen dann gezeigt, so klingt ein Mixer und hier vor dem Rasenmäher musst du, also die steht da in dem Raum und dann macht sie verschiedene Küchengeräte an, dann wird da gespielt mit denen, die kriegen Klickertraining und so, dann müssen die von da nach da hüpfen und das sind halt natürlich alles ganz verschiedene Charaktere.
Problemkatzen.
Weil es gibt den Konstantin, das ist so eine ganz vornehme, so eine Lundkatze. Die liegt nur faul rum, ne, beteiligt sich auch nicht weiter an dem Geschehen um sie rum und guckt arrogant von oben auf die Leute drauf und heißt dann auch noch Konstantin. So, dann gibt's aber Poppy und ich glaube Luisa oder so, das sind so zwei Straßenköter, ne? Und die haben's abgesehen auf Hamlet. Das ist so eine siamesische Katze. Und die wird richtig gemobbt von diesen zwei Straßenkötern, von den Straßenkatzen. Und da muss ich sagen, so das war der Punkt, wo ich dann so voll drin war.
Das ist ja im Prinzip wie Sommerhaus der Stars, wa?
Wie Sommerhaus der Stars, so bevor die ganz großen Assis. Aber es ist so, das ist Sommerhaus der Stars, wie es sein sollte. Es gibt so kleine Kämpfe ums Essen, dann vertragen die sich mal wieder, dann wird mal wieder gekuschelt, dann gibt's mal ein bisschen Fight und so. Es ist alles ein bisschen runtergedimmt und vor allem aber auch, es ist wie bei uns. Ihr seid so diese Straßenkatzen, diese dreckigen Hundsgemeinen, die da ankommen und den Konstantin, in dem Fall ich, der da einfach nur in Liebe sich das angucken will, der da sitzt und irgendwie, müsst ihr selber mal überlegen, ob ihr da so weiterkommt. Und ihr seid, das hat mich so voll abgeholt und daran erinnert.
Du kannst doch jetzt nicht hier so tun, als wäre das eine Parabel aufs Leben.
Nee, ich wollte gerade fragen,
eine Parabel auf euch.
Das ist, als wenn du in der Bibel gelesen hast, du hast eine Katzendoku geguckt.
Nee, da wollte ich aber gerade einhaken. Also gibt es diese Doku überhaupt oder hast du jetzt einfach ein Bild gesucht, um uns was mitzuteilen?
Hamlet. Mhm.
Nee, aber man ist
also,
ja...
Also gibt es so eine Sendung... Oder hast du jetzt wirklich einfach nur dir sowas, so eine Konstruktion erdacht, weil du so auf direktem Wege die Dinge so schwer ansprechen kannst? Hast du dir jetzt so eine ganze Sendung ausgedacht mit so Figuren und wolltest du mal so mit dem Zaunpfahl winken?
Nee,
Die gibt's.
Ja, die gibt's.
Ah ja.
Und dann hast aber du die Katzen mir, gesehen.
Doch, so das die, sind doch die besten Serien, die so ans Leben angeknüpft sind, mit denen man sich irgendwie, wo man sich mit den Charakteren verbindet.
Ja, aber doch nicht hier Panda, Giraffe und Co. Also da, halt richtige Serien.
Nee, so zwei richtige, so richtig dreckige, räudige Straßenkatzen, die es einfach nur drauf abgesehen haben, den Konstantin zu mobben. Und so ähnlich in dieser ganzen Echsenzeit ging's mir mit euch. Und dann war das Staffelfinale, dass diese räudigen Straßenkatzen, die wurden da durchgeklickert und irgendwie haben da die Kunst, die haben sich dann dran gewöhnt, wie man sich sozial verhält gegenüber anderen Katzen.
Domestiziert wurden die.
Und dann wurden die wieder zu ihrem ins Heim gebracht. Und das ist quasi der Cliffhanger für die Staffel 2, die dann vielleicht irgendwann kommt, ob irgendwann jemand vorbeikommt und diese räudigen Straßenkatzen, die mich sehr an euch erinnern, ich will es auch nochmal so deutlich sagen, falls ihr die Metapher nicht verstanden habt, so, dass die vielleicht aus dem Heim geholt werden. Und es ist wirklich so beruhigendes Fernsehen, es ist, wie du richtig gesagt hast, es ist wie Sommerhaus der Stars in niedlich, mit kleinen Tapsiken. Und das Lustigste ist, dann gucke ich den Abspann. Und da ist die halbe Crew von Duell um die Welt. So unsere Kameraleute, Alex Stark, unser Tonmann, machen diese Katzen-WG da, die Katzenkita.
Wirklich?
Ja. Und ich dachte mir dann, vielleicht müssen wir das mal auf links ziehen und das Format so in so einem Duell um die Welt-Charakter nochmal rüberbringen.
Das stimmt. Wir könnten tatsächlich, also wenn du jetzt sagst, dass aktuelle Reality-Formate schon abbildbar sind mit Katzen, ne?
Ja.
Dann könnte man, ich weiß nicht, man sagt ja Tiere und Kinder. Es gab ja mal, also Duell um die Welt-Kids hatten wir ja schon mal, ne? Wer wird Weltmeisterchen? Vielleicht. Erinnert ihr euch daran? Es war wirklich super.
Ja.
Das würde schon gehen. Jetzt haben wir also die eine Komplikation schon hinter uns. Mit Tieren drehen, guck mal, unser Charlie, ne? Das ist ja nun nicht unser Charlie, sondern unseren Charlie gibt's dreimal. Mhm. Weil unser Charlie regelmäßig ausrastet am Set oder auch nicht so lange drehen darf.
Ja, unser Charlie ist auch sehr aggressiv.
Nun, extrem wie alle Schimpansen führen Kriege und holen sich da vom Baum und beißen sich gegenseitig tot, ne? Von wegen hier mit einer lustigen roten Sakko da durch den Garten laufen. Ja. Das machen die natürlich nicht, ne? Sondern das sind halt richtige Todesmaschinen.
Ja.
Ist ja klar. Ne? Also,
Robby wahrscheinlich auch.
Robby natürlich, ja genau. Da weiß man nicht, wer ist Krimineller, Carsten Speck oder Robby die Robbe. Ne? Wer gehört eher weggesperrt?
Vielleicht ist das so eine Weihnachtschallenge. Wir haben ja sehr kreative Hörer auch.
Mhm.
Ja, und statt irgendwie so ein Meme zu basteln, wo ich irgendeine Hexe auf dem Arm habe, könnte man jetzt mal sagen, nehmt euch mal so lustige Katzenvideos und gleichzeitig aber auch so Musik aus Duell um die Welt und die Voice-Over von Klaas und so. Und vielleicht kann man da einen Trailer zaubern.
Oh.
Duell um die Welt Cats.
Also ich finde es die logische Konsequenz nach Promis.
Ja.
Überhaupt, das wird wahrscheinlich so ganz grundsätzlich. Hier stößt wahrscheinlich was an als... Ja, als Seher, als weise Eminenz hier des Fernsehens, dass du jetzt eigentlich, wohin soll es gehen? Ne?
Ja.
Wir sind jetzt schon mal bei Pretty in Plüsch, da haben wir schon mal geguckt, die Puppen sind nur auch, das ist nur auch vorbei. Ne? Also da kann man jetzt Martin Reindl, die jetzt also hier auch Wuselgusel und so noch sprechen und so, diese ganzen Kinderpuppen und so, das ist ja noch okay, das finden Kinder gut. Aber ich glaube, in der Erwachsenenunterhaltung, ich weiß nicht hier, der eine da noch mit seinem komischen Maulwurf, wie heißt der noch? René Marik, da ich glaube, ihr könnt weiterziehen.
Das hätte man aber auch nicht ahnen können, ne? Dass das
hätte
nicht
man nicht ahnen können, dass so ein sagen wir mal, Maulwurf mit dem Sprachfehler gar nicht so witzig ist, wie man denkt, ne? Und also ich glaube, das ist vorbei, damit abgemeldet jetzt. Jetzt muss man gucken, was machen wir nun? Promis sind abgefrühstückt und können ja immer noch als Beiwerk noch mit dazu, ja? Aber jetzt so Katzen, das wäre doch mal was. Also überhaupt Tiere.
Ja.
Shows mit Tieren. Grundsätzlich. Ja, gab's auch schon mal Super Pets. Hat Christoph Maria Herbst kurioserweise in der
an die Wand
Jury
gefahren.
Hat an die Wand gefahren. Aber er hat vor allem erstmal in der Jury gesessen, was mich schon. Also guck mal, da kriegst du eine Anfrage und da heißt es, wir suchen hier irgendwas für Tiere, ne? So Supertiere, die irgendwas können hier. Goldfische, die von einem Glas ins andere hüpfen, ne? Oder sonst was.
Ja.
Irgendwie. Und dann wird man gefragt, wollen Sie da nicht der Mensch sein, der sagt, ob das witzig oder gut ist, was die Tiere können. Dass man so guckt, was ist das beste Tier jetzt hier? Wer kann den geilsten Trick? Und da sagt man dann, bespricht man sich kurz mit seinem Management, vielleicht auch noch mit dem Partner oder der Partnerin und sagt dann, ja, das mache ich. Wie muss man drauf sein? Nach dem Motto, morgen kann ich nicht, da muss ich zu Superpads in die Jury.
Ein Goldfisch bewerten.
Da kommt ein Goldfisch, der macht dann den dreifachen Rittberger. Da bin ich sehr gespannt.
Christoph, bist aber nicht zu hart.
Nee.
Nicht zu hart zu dem Goldfisch, ne?
Nee, da muss man aufpassen, ne? Katzen haben auch Gefühle. Mehr als Menschen.
Also ich habe jetzt überlegt, was noch von mir ein Programmtipp ist und was ich wirklich mit großer Faszination schaue, sind die besten Plätze. Also die besten Plätze in Berlin.
So Theodor-Heuss-Platz oder?
Naja, es gibt wirklich eine Reihe im RBB-Fernsehen, da werden die besten Plätze gezeigt.
Ah, super.
Und das ist so, da haben die, glaube ich, in einem großen Gremium gesessen und haben erstmal überlegt, welcher Platz ist besser als der andere.
Ja, ja, ja.
Ne? Also ist der Ernst-Reuter-Platz, wo reiht er sich ein?
Naja, ist der jetzt nur, weil der Ernst-Reuter-Platz praktisch ein Knotenpunkt ist, ist der jetzt besser als so ein kleiner süßer Platz, wie zum Beispiel der Arnsweiler Platz, und wo würde sich da der Strausberger Platz einordnen?
Absolut. Und die haben das aber geschafft, diese ganzen Plätze nochmal zu sortieren in Ranking. Und das ist etwas, was ich als Berliner wahnsinnig gern schaue. Weil du bist natürlich immer überrascht. Du sagst so, oh, der Strausberger Platz doch jetzt vor dem Ernst-Reuter-Platz.
Naja, vor allem auch im Vergleich in den Jahren.
Ja.
Also welcher Platz gewonnen hat. Ja. Wer ist der Aufsteiger des Jahres?
Wer ist der Aufsteigerplatz des Jahres? Und da gibt es Berliner und Brandenburger Prominente, die dann hinter so einem Greenscreen, hinter ihnen wird dann der Platz projiziert, erklären, warum der Platz auch so toll ist.
Es gibt diese ganzen, also ich habe ja auch...
Erzähl gleich, aber es gibt diese Prominenten, die sich vor einen Greenscreen setzen.
Darauf will ich hinaus.
Und Plätze bewerten, das ging gerade so ein bisschen unter. Ja. Ich will nur, also es gibt wirklich Leute, wo
warum
das Management anruft. Warum
nicht Plätzchen in der Adventszeit?
Leute, Axel Schulz... Die brauchen dich wieder, müssen Plätze in Berlin bewertet werden. Stehst du dafür bereit?
Ich habe das auch schon mal gemacht, aber das ist wirklich 15 Jahre her. Und da war ich froh, dass mich da irgendeiner von RTL oder so, es war RTL, glaube ich sogar, haben die gefragt, willst du nicht auch da dich da hinsetzen?
Was hast du denn bewertet?
Aber, die besten Aber-Hits, weil ich natürlich weiß,
in der
Chartshow? Ja, ich glaube, irgendwie sowas. Die haben das dann aber immer noch woanders noch genommen. Und dann weiß ich noch, das ist so richtig trauriges Staffelstabübergabe. Dann kommt man da irgendwo hin, da haben sie dann so eine Greenscreen aufgebaut, zwei so unmotivierte Typen, die da auf Rekord drücken und dann eine rauchen. Ne? So läuft das. Dann musst du dir da eine Stunde lang da irgendwelche uralten Krizzle-Videos angucken und sagen, wie du das findest. Ne?
Aber man sieht dir, das habe ich mich öfter gefragt.
Rorschach-Test für von komplett
man sieht die Videos oder ist da ein Redakteur, der einfach vom Blatt abliest, so das nächste Video, musst dir vorstellen, das ist so abartig.
Ja, manches muss man sich auch vorstellen. Und dann sagt er auch, ich brauche jetzt nochmal, wie man einfach nur sagt, oh ja. Oder so.
Das, was ja auch immer so ist, wenn die so Informationen dann so als O-Ton geben, ne? Das geben die anderen vor, oder? Dass du sagst, ach, das war doch die eine, die damals den Onkel hatte, der aus Wuppertal kam.
Genau, hier, das ist der von den von ABBA, der nichts mehr weiß.
Und sowas haben die dann aber vorgegeben.
Naja, genau. Die sagen dann hier, welcher war der mit Demenz? Der. So, und das, dann kannst du das sagen, wenn du willst. Und aber vor mir war dann, da sind da dann immer mehrere Prominente, die werden dann disponiert. Also vor mir war, glaube ich, George Clooney oder, nee, Moment, mal nachdenken. Nee, wer war vor mir? War das George Clooney oder, nee, Gildo Horn, sowas.
Ah ja.
Gildo Horn war vor mir und dann hat man noch nett ja gesagt. Und, hast du auch gesagt, wie du das findest? Yo, jetzt sagst du, wie du das findest, ne? Okay, tschüss.
Gibt's auch so Konkurrenz? Also,
normales Kollegengespräch.
Gibt's da Konkurrenz?
Ob man was
so,
besser findet.
Ob der so abgeliefert hat und der hat so viel gut gefunden.
Ja, genau, dass man den Redakteur fragt, der Gildo Horn, der gerade hier war, hat der das alles sehr gut gefunden? Muss ich auch was gut finden? Ich habe mal, aber Gildo Horn muss ich ja sagen, für den habe ich ja viel Liebe. Den mag ich ja sehr gerne. Das war tatsächlich in dem Fall Gildo Horn, der ja eigentlich gar nicht so steht für diese Riege von Promis. Der hat mal, das fand ich total toll, beim SWR war das, glaube ich, eine Sendung gemacht, die hieß Gildo und seine Gäste. Und das hat er mit unterschiedlich geistig behinderten Menschen eine Talkshow gemacht. Und es war wahnsinnig gut. Eine Stunde hat Gildo Horn also mit Menschen, die auch zueinander dann teilweise ein bisschen kompliziert in der Kommunikation sich verhalten haben. Und er hat dann so als Dompteur dazwischen gesessen. Und einer hat beispielsweise die ganze Zeit gebügelt, weil ihm das Spaß macht. Und dann hat er eben gebügelt beim Antworten. Und man hat richtig was rausgekriegt. Also er hat dann so Fragen gestellt, die haben so aus ihrem Leben erzählt. Er hat auch aus seinem Leben erzählt. Und es war wahnsinnig unterhaltsam. Und er hat es irgendwie hingekriegt, weil er, glaube ich, auch eine sozialpädagogische Vorbildung hat und so, hat das so hingekriegt, dass das eben genau nicht Sommerhaus der Stars wurde, sondern ein wirklich aufrichtig, total lustiges, auch albernes, aber respektvolles Format war. Und dann kann ich mich noch daran erinnern, dass er dann in einer Talkshow saß und davon erzählt hat, wie er das gemacht hat. Und dann berichtete Gildo Horn, dass ihn nach der Ausstrahlung seine Schwester angerufen hat und gesagt hat, und das ist, glaube ich, das Prädikat für diese Sendung, so muss man das machen, mir hat das gut gefallen, deine Sendung, Gildo, und du warst mit Abstand der Behindertste. Und da weiß man, wie man sowas angehen muss, damit man ganz natürlich, ohne irgendwelche falsche Zurückhaltung, ganz normal und offen und respektvoll und lieb und nett und verständnisvoll mit eigentlich jedem Leben umgehen kann, indem man einfach sich selber vielleicht auch nicht so ernst nimmt und auch mal guckt, wo sind denn meine Eigenheiten und so, und das vielleicht mehr runterbricht auf Eigenheiten und Persönlichkeit, als immer nur die vermeintliche Störung zu sehen und diese nach vorne zu stellen, sondern zu gucken, was macht dich denn trotzdem darüber hinaus aus? Und das hat er ganz gut geschafft, und so ein Format wünsche ich mir eigentlich, dass das wieder mehr gemacht wird, weil, glaube ich, ein großes Verständnis damit hervorgebracht werden kann, was man tatsächlich hinter dem, was jeder sieht, so entdecken kann, dass man die Möglichkeit hat, Leute kennenzulernen, auch wenn sie natürlich durch vielleicht eine geistige Beeinträchtigung nicht so leicht kennenzulernen sind wie andere Menschen. Und da hat man gesehen, wie gut es funktioniert und wie toll das ist und wie sehr man damit dann eben doch Gemeinschaft und Zusammenhalt fördert. Ich fand das ganz toll.
Was macht der eigentlich, Gildohorn?
Weiß ich nicht, der singt wahrscheinlich, nehme ich mal an. Ne? Also der ist irgendwie, ich habe den noch mal irgendwo getroffen und ich weiß nicht mehr genau, was er jetzt macht, aber dem ging's gut. Also der hatte gute Laune. Der hat ja nie unter schlechter Laune gelitten irgendwie. Und der war immer sympathisch und lustig.
Und das war ja damals, vielleicht muss man das auch nochmal so zum Einordnen erzählen, richtiger Paradigmenwechsel. Das war so der Anfang von Lust, dass Stefan Raab lustige Leute zum Eurovision Song Contest
nach
geschickt
Birmingham
hat.
Birmingham damals.
Und Gildo Horn ist damals, das war irgendwann, ich glaube 98 war das, ist er mit einem von Stefan Raab komponierten Song, damals als Komponist Alf Igel, in Anlehnung an Ralf Siegel, den berühmten Grand Prix Komponisten, ist er nach Birmingham gereist mit dem Song Gildo hat euch lieb.
Piep, 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 ich hab euch lieb.
Und genau. Das war insofern herausragend, als dass man diesen Wettbewerb, den man in Deutschland auch immer extrem ernst genommen hat, und da Leute hingeschickt hat, die ganz toll Schlager singen konnten und alles mit einem wirklich heiligen Ernst wurde da präsentiert, und dann kam Raab, der hatte diesen Blödsinn-Song komponiert, und da kam ein Typ, Gildo Horn, der hatte eine Halbglatze, aber ganz lange Haare, hatte Hosen mit Schlag aus so einem Samtstoff, seine Band hieß die Orthopädischen Strümpfe, und ich erinnere mich noch ganz genau an diesen Auftritt, der ist nämlich, und das konnte ich damals als junger Mensch, der das gesehen hat, nicht glauben, dann ist er so die Traversen hochgeklettert.
Ja, ja,
der genau. Ist dann so
schwitzend, wie so ein Glamrocker eigentlich.
Genau, und hat dann dieses Gildo hat euch lieb und ist dann da so hochgeklettert. Und das war für mich ein richtiger, und das ist überhaupt keine Übertreibung, so ein Erweckungsmoment, dass ich dachte, meine Güte, wie toll Raab und Horn, die zeigen gerade mal so einen Stinkefinger an diesen Ernst, an dieses Biedere. Und das war so ein Initial dann, glaube ich, auch für Raab zu sagen, da muss er selber nochmal.
Ich glaube, man muss das ist fast so ein bisschen wie bei Instagram heute. Wenn du vorhin sagst, das waren auch so sehr biedere Schlagersänger und so, die hatten alle das Zahnpasta-Lächeln,
genau.
Die sahen alle aus wie geklont, die Musik war wie geklont. So, und ich glaube, das ist fast so ein bisschen wie die Influencer-Generation, die einen gerade so beglückte auf Instagram. Und da fehlt noch so ein Gildo Horn.
Ja.
Der da einmal reinschwitzt.
Ja, der einfach da mal so mit den fettigen, langen
das
Haaren
echte
da,
Leben
so
da mal so reindonnert.
Und so sagt, ihr könnt mich mal.
Ja, eigentlich war Gildo Horn natürlich eine Persiflage auf Glamour.
Ja.
Ja.
Ne? Das ist deswegen auch Glamrock, was es ja auch ein bisschen war. Ne? Also diese männliche, behaarte, auch offen ausgestellte Hässlichkeit, die er ja praktisch zum Spaß erhoben hat. Mhm. Und das war ja lustig. Und dass ausgerechnet so jemand mit dem Charme eines Triebtäters einem sagt, dass er einen auch noch lieb hat.
Ja.
Und dann noch mit der schwitzigen Hand Nussecken verteilt. Ja, das war ja das große
Ding. Die hättest
du
nicht gegessen, ne?
Die hätte ich erstmal nicht gegessen. Und dann damit noch du musst ja erstmal eine Form von Ironie schaffen, die so ein ganzes Land ergreift.
Ja.
Weil das war ein groß angelegter Meta-Gag.
Ja.
Der nur durch Ironie funktionieren kann, und dafür waren ja die Deutschen eigentlich nicht bekannt, und diese Ironie, die schließt auch immer Leute aus, und das war die Rebellion dahinter, dass also unsere Eltern gesagt haben, warum jubelt ihr denn so einem hässlichen Typen zu, der da rumstinkt und irgendwie ein Lied singt, was schlimmer ist als jeder Schlager, und zu sagen, ja, aber trotzdem Mama und Papa, das war das Fuck you.
Und vor allem auch das kollektive, die Freude daran, dass sowas gerade in ganz Europa gezeigt wird, was da aus Deutschland kommt. Ne?
Und ja, also das war einfach ein U-Boot.
Die Deutschen haben ja auch irgendwie so im Ausland vor allem auch immer das Klischee, dass man alles perfekt haben muss, es muss alles nach Zeit. Und dann kommt da diese Stinkbombe da rein in diesen Eurovision Song. Entschuldigung, Gildo, ist ganz lieb gemeint. Falls er das irgendwie zugespielt hat.
Ich glaube, er weiß, wie es gemeint ist.
Na, übrigens, und das ist ja das schöne Happy End daran, dass der, ich bin da relativ sicher, Platz 5 gemacht hat.
7.
Platz 7.
Platz 7.
Okay, aber in den Top 10, also das heißt, ganz Europa haben die eigentlich diesen Humor geteilt und das war irgendwie das die schöne Nachricht.
Ja, ja, Österreich, Schweiz,
ja, ja, Platz 7 musst du schon auch nicht einsammeln.
Ja, aber normalerweise hat man da diese osteuropäische Turngruppenmafia, die sich da gegenseitig die Punkte zuschieben. Da haben wir Deutschen schon viel drunter gelitten.
Aber es ist krass, das war auch noch eine Zeit, das isst man wegen Gildohorn, also ich jetzt nicht, aber ich kenne auch Leute, die im Saarland dann über die Grenze gefahren sind und dort telefoniert haben, um aus Frankreich die 12 Punkte zu holen.
Es war eine nationale Kraftanstrengung.
Ja, ja, ja. Also liebe Grüße, Gildohorn.
Ja.
Ne? Nur den größten Respekt. Jetzt wollte ich noch eine Frage anschließen. Ich als Berliner, ich bin ja der einzige Berliner von uns dreien. Und natürlich geht ihr mit so einer gewissen Suffisanz über die schönsten Berliner Plätze im RBB-Fernsehen hinüber und sagt, da gibt's Idioten, die bewerten die Plätze. Mhm. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass für mich ein großer Lebenstraum in Erfüllung ginge, wenn ich eingeladen werde von meinem Muttersender, der mich praktisch erfunden und gezeugt hat, wenn ich dort eingeladen würde in so einen miefigen Stinkraum und da etwas sagen dürfte zu den schönsten Plätzen.
Ja, das wird jetzt wahrscheinlich Realität.
Uli Zelle
knappt dir eine Viertelstunde ab.
Also würdet ihr mich da unterstützen, dass ich vielleicht nächstes Jahr in den schönsten Plätzen bin?
Ja,
ich würde auch die.
Du kannst auch eine, vielleicht wirst du der schönste Platz Berlins.
Oh, das wäre auch super. Ja. Ich würde auch mich anbieten, die schönsten Straßen.
Ja.
Ich würde machen auch die schönsten Kieze, nicht Bezirke, Kieze. Schönsten Kiez würde ich auch mal. Und die schönsten Flüsse.
Gibt's auch Hecken?
Gibt's bestimmt auch. Nee, das ist aber eher ein Brandenburg-Thema. Okay. Die schönste Hecke ist Brandenburg.
Schönste Verkehrsinselhopping.
Ja. Also das würde ich mal. Ich würde auch schönsten Kiez würde ich auch mal. Schönste Flüsse auch. Wie gesagt, das ist meistens die Spree. In Berlin ist meistens die Spree.
Oder
so
Landwehrkanal gibt's auch noch.
Gibt's auch noch. Platz 2.
Ist auch super schön.
Auch super schön.
Sag mal, aber es gibt sowas.
Aber ich will jetzt einmal noch hören, dass ihr mich offiziell unterstützt.
Ja, wir unterstützen dich.
Schmidti? Ja, ja, machen wir.
Offiziell, du sagst, du musst sagen, ich unterstütze dich offiziell.
Ich unterstütze Jakob Lund, bitte. RBB, ruft ihn an. Die Nummer habt ihr noch irgendwo.
Ja.
Und dann soll er da seine Büsche da oder Straßen oder Plätze.
Offiziell.
Offiziell.
Offiziell. Auch bewerben. Ich will auch.
Ich offiziell. Klasse, unterstütze
ich
offiziell.
Glashäufer Umlauf, berühmter offiziell. Fernsehstar.
Offiziell.
Unterstütze offiziell Jakob Lund in seinem Bestreben darum, Berliner Plätze im Rundfunk Berlin-Brandenburg zu bewerten und zu sagen, wie er das findet.
Ja. Und ich würde immer so was Kultiges noch erzählen, was mit der Mauer zu tun hat.
Ja,
wo ich
klar,
da auch
sicher,
erst 3 Jahre.
Genau, aber könntest du dann auch mal sagen, da haben wir immer Pudis und Karat gehört? Kannst
würde
du
ich sagen,
sagen?
Ja. Also, da hat noch die alten Silly-Platten da neigt, da auf dem Markt gekauft und so. Da war das noch Tamara Dant, das war noch vor Anna Los gewesen. Also ich könnte auch verschiedene Persönlichkeiten, ich könnte einen ostdeutschen Jakob mitbringen, aber auch einen westdeutschen.
Nee, das ist gut, einfach damit man das komplett, das ist ja immer noch, zumindest für die Zuschauer des RBB ist das immer noch eine gespaltene Stadt. Und deswegen muss man die natürlich wieder zusammendrücken, wie so zwei auseinandergefallene Hälften, irgendwie, dass man das Gefühl hat, der Ball ist ganz. So, das ist die, aber es gibt, beim NDR gibt es sowas auch, das ist jetzt nicht eine rein exklusive
RBB. Die schönsten Deiche.
Nee, da gibt, ja, Deich, das wäre ja noch nachvollziehbar, dass man sagt, die schönsten Deiche, ne? Oder sag mal, die schönsten wäre gar nicht so, sondern man muss ja im Zeiten von Hochwasser und vollgelaufenen Keller sagen, die besten Deiche.
Die höchsten Deiche.
Ja, die dichtesten. Die am dichtesten sind. Aber es gibt tatsächlich, es gibt verschiedene Sendungen, die haben dann auch wohl irgendwie gemerkt, das ist hier eine Goldmine, die sie angekratzt haben und dann kommt eine Ranking schon nach der anderen. Und es gibt im NDR kein Scheiß, gibt es, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber es gab es auf jeden Fall, die schönsten Tänze, die beliebtesten Tänze Norddeutschlands.
Ja.
Die beliebtesten Tänze. Man weiß ja, ne, dass die Norddeutschen...
Ja, ihr habt das im Blut.
Wir haben es im Blut. Wir tanzen uns die Füße heiß. Ja.
Die Brasilianer
auf
Deutschlands.
Wir sind die
Fuego
Brasilianer.
Durch und durch.
So ist es. Und da werden wirklich nochmal, Familienmitglieder geweckt, weil das heißt, der Cha-Cha-Cha ist auf der 4. Ja? Da heißt es, Opa, du musst sofort, komme aus der Diele, komme aus dem Schweinestall. Der Lambada hat es in die Top 10 geschafft.
Was ist es im Saarland, Schmidti? Was wird da gewählt?
Leona.
Die besten Leona?
Ja, also nein, es gibt da genau wie alles andere. Die meistens sind die schönsten Wanderwege.
Oh.
Ne? Sowas.
Ja.
Die ich überlege gerade.
Die nicht, schönsten
es gibt die schönsten Talsperren Nordrhein-Westfalens.
Ja.
Oh, auch schön.
Gibt es auch im WDR, die schönsten Talsperren Nordrhein-Westfalens.
Das würde ich mir auch drauf schaffen. Könnte ich mir auch drauf schaffen.
Ja, ja, du
das
kannst
Gebiet.
Ja, das ist toll. Ja.
Aber ich bin ja auch seit 25 Jahren nicht mehr zu Hause, ungefähr. Von daher können mir die Saarländer gerne schreiben, was da so gerankt wird.
Okay.
Ja. Ich habe eine Sache, die ich verkünden möchte, jetzt vielleicht nicht für euch, weil euch das egal ist. Aber ihr seht mich sehr vital. Ihr seht mich sehr aufgeweckt, aber jeder, der mal im Krankenhaus gearbeitet hat, weiß, es könnte auch das letzte Aufbäumen sein. Das ist immer, wenn die Verwandten sagen, jetzt war er wirklich so gut drauf wie seit 5 Jahren nicht. Ja. Das kann auch immer heißen, ein letztes Mal geht hier die Sonne auf und dann nie wieder. So ist es aber nicht. Ich bin hier ganz normal in der Blüte meiner Gesundheit. Das möchte ich euch sagen, weil ich habe letzte Woche angekündigt, ich gehe zum großen Supercheck.
Wer hat das moderiert?
Hirschhausen hat das moderiert.
Und jetzt gucken wir bei Klaas ins Arschloch.
Ja, genau. Ja. Eckart von Hirschhausen hat das moderiert.
Der Supercheck.
Und
zwei
es war ganz
Tage.
Toll. Wir hatten die ganze Zeit so eine Patch Adams Nase auf und es war wirklich also herrlich alles. Und hat mich dann so rumgeführt dann da und mit Steadicam und ach, das war alles ganz toll. Es war eigentlich damals wie bei Susanne Starnke, die ja auch, sagen wir mal, also ich sage bei mir, frei nach Jacques Palminger, Damenspiegelung ja, aber nur mit einem Zeiss-Objektiv. Ja. das ist mein Anspruch. Und ja, ich habe das alles gemacht. Das war alles A, total toll. Ich fand es überhaupt nicht schlimm. Ich kann jeden nur ermutigen, das auch mal zu machen. Man kriegt, glaube ich, in unserem Alter jetzt eine Darmspiegelung nicht sofort bezahlt. Das heißt, muss man sich mal ein bisschen was zur Seite legen, ein bisschen sparen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Das Geilste an diesem ganzen Marathon ist nämlich das Propofol. Liebe Grüße nochmal an Michael Jackson. Es ist wirklich nachvollziehbar, dass man sagt, innerhalb von 1,5 Sekunden einschlafen, von wirklich türkisblauem Wasser, Palmen und einer Kokosnuss träumen, dann
echt?
Eine Minute wieder aufwachen, das Gefühl haben, es ist wirklich nur eine Minute vergangen, stattdessen war es eine Dreiviertelstunde und oben und unten wurde jeweils mal was reingesteckt. Alles nicht mitbekommen, es war wahnsinnig toll, ich habe eine halbe Stunde danach noch, bin ich wie auf Wolken gelaufen, wollte alle Leute umarmen, auch nicht meine Art. Das war total toll. Alle anderen Sachen haben auch total Spaß gemacht, muss man sagen. Es war interessant. Und jetzt kam nochmal die Absolution. Es ist alles in Ordnung. Ich gehe euch noch viele Jahrzehnte auf die Nüsse.
Hast du eine Urkunde gekriegt?
Weil ich es kann. Nee, ich habe keine Urkunde wirklich. Man kriegt so ein Abschlussgespräch, da wird einem eben vorgerechnet, wie es einem geht. Ne? Also ich konnte noch nie so gut sagen.
Teilnehmerurkunde geht's, wenn es so mittel war.
Wenn du mich jetzt oder du mich jetzt fragst, wie geht's, dann kann ich dir so genau wie noch nie sagen, wie es mir geht. Das, also so gut konnte ich die Frage noch nie beantworten.
Und du bist doch so ein Wettbewerbstyp.
Ja.
Hast du irgendwie gefragt, ob du irgendwelche Bestwerte hast?
Ja, das wollte ich nämlich sagen. Also,
als hätte ich es geahnt, wir haben nicht drüber gesprochen.
Nein, ich habe tatsächlich...
Wo bist du der Beste, Klaas?
Ja, nee, pass auf.
Hast du gute Nagelbetten?
Nein, ich möchte jetzt eine Sache sagen, und zwar, weil das eben ausblieb. Weil ich war da und das Beste, was einem passieren kann, ist, dass der Typ da einem sagt, naja, ihr einen Cholesterinwert ist ein bisschen hoch, das liegt so ein bisschen bei uns in der Familie. Aber ansonsten ist wirklich... Also wirklich alles toll und ich habe so gedacht, warum, also ich war glücklich und alles und so, aber warum bin ich denn jetzt so, auf was habe ich denn gewartet hier?
Ja.
Ne, was bleibt hier über?
Hat
und
der nicht
merke
so
einen
Buzzer
ich,
gedrückt und du warst sofort im Finale und es lief Titanium von David Guetta?
I'm Titanium!
Ich wurde so gestealt, weißt du? Aber
du wolltest den besten Körper haben.
Nein, ich habe tatsächlich eine gewisse Grundenttäuschung so in mir festgestellt, dass der nicht, ich hatte fast erwartet, das liegt natürlich so auch an meinem restlichen Leben, dass ich natürlich eine völlig verschobene Wahrnehmung von mir selber habe, dass irgendwann der Arzt sagt, also eine sagt, dass er so rumraschelt mit so seinen Befunden, seinen Zettel und sagt, also Herr Holfer, setz dich da mal hin. Also erstmal, es geht Ihnen fantastisch, aber eine Sache möchte ich hier nochmal sagen. Also da habe ich habe jetzt auch nochmal das 4-mal nachgerechnet.
Ja.
Ich habe jetzt auch 3 Kollegen noch hinzugezogen.
Und 10 Medizinstudenten, damit die das auch mal sehen.
10 Medizinstudenten, die kommen jetzt hier nochmal rein und gucken mit drauf. Und ich habe auch in Chicago schon angerufen bei einem alten Studienkollegen, der da mittlerweile, sie haben hier einen Wert, der ist, wenn der stimmt, eine medizinische Sensation. Und wir möchten sie fragen, ob sie vielleicht nächste Woche bei einer Anhörung ihren Körper und diesen Wert zur Verfügung stellen können. Weil
der
das
Wissenschaft.
Ist der Wissenschaft, ob sie
praktisch... Aber sie sollen auch referieren drüber, 3 Stunden.
Genau. Ja. Und dass sie ihren Körper der Wissenschaft zur Verfügung stellen können, weil das wirklich sensationell ist, was wir hier finden. Sowas haben wir noch nie gesehen in meiner ganzen Karriere. Das habe ich erwartet. Das war das Minimum, was ich erwartet habe. Und das blieb aus.
Und bist du bereit, deine 4. Brustwarze dem Bonner Haus der Geschichte zu spenden oder nicht?
Na, ich teile mir die ja mit, wie heißt sie noch? Oh, jetzt komme ich nicht drauf.
Patricia
Scheiße.
Blanco? Nee.
Nee, die hat eine weniger.
Mark Wahlberg hat angeblich 3.
Ja?
Ja.
Nee, wie heißt die denn? Lily Allen.
Die auch?
Ja,
die hat
3. Ja, habe ich gehört.
Für jeden was dabei. Ja, also du bist jetzt praktisch, also du hast einfach nur einen normalen Körper mit normalen Werten.
Ich habe einen normalen
einer
Körper.
Einer ist ein bisschen schlecht, die anderen sind normal.
Nee, die haben gesagt, ich bin super fit. ist alles in Ordnung, alle Werte sind gut, ich soll ein bisschen weniger so Weißbrot fressen wegen Cholesterin. Ja, habe ich gesagt.
Und hörst du jetzt auf zu joggen?
Nee, wieso? Achso, weil ich fertig bin.
Hast die Werte eingetütet und jetzt reicht's ja auch.
Ich bin ausdefiniert. Ja. Es kann nicht besser werden. Ja, das kann natürlich sein, dass ich jetzt praktisch, alles, was ich jetzt mache, geht in den anaeroben Bereich. Und sobald ich nur vom Stuhl aufstehe, bin ich schon anaerob. Es schadet meinem ausdefinierten Körper, weil ich mich überbeanspruche, weil alles schon so geil ist.
Sind die da offen für Bestechung eigentlich? Also kann man irgendwie das Ergebnis positiv beeinflussen? Durch besonders charmant sein zu den Ärzten, witzig sein.
Mit deinen Christstollen kannst du da mal auflaufen.
Also ich möchte nur noch einmal jetzt hier, auch wenn du das nicht hören wollt.
Nein, stopp! Nee, du kannst das gerne allgemein an die Hörer sagen, aber
wichtig,
nicht an uns,
dass man den erhobenen Zeigefinger mal weglässt. Keiner will
das haben sie bei Klaas festgestellt. Da hat er einen super Wert beim erhobenen Zeigefinger.
Ich habe den ganzen Tag schon drauf gewartet. Ne? Ich wusste schon, als er hier so fit ankam und sich so fit dahingesetzt hat, dass er uns heute wieder auf die Zwiebel geht. Von wegen, weil er nach 40 Jahren hat er es mal zum Arzt geschafft, ne? Mister, ich mix mir Joghurt mit Nutella und Obst, ne?
Ja, hat er nicht geschadet.
Da haben sie in Chicago angerufen, wir haben hier einen, der hat einen Topwert bei anderen Leuten auf die Zwiebel gehen mit der Gesundheit und einen ganz erhobenen Zeigefinger.
Ja,
den müssen wir
auch
fotografieren.
Auf den Sack gehen, ey.
Okay.
Lassen wir es jetzt, sonst wird das Weihnachtsfest noch ein bisschen.
Nein, du kannst gerne dich an die Zuhörer wenden.
Ich werde mich jetzt an die Zuhörer wenden und ganz ehrlich, von mir ist vergammelt doch innerlich, ist mir doch egal, dann macht das doch. Also mir ist doch egal, wenn ihr irgendwann einfach vom Stuhl fallt, dann ich kümmere mich um alles, aber...
Hör mal, ich bin der Klaas, ich bin so fit und ich sorge mich halt nur um euch, dass ihr nicht ganz so fit seid wie ich selbst.
Du bist Mister, ich mache nie irgendwas und ganz ehrlich, um dich, um Jakob mache ich mir keine Sorgen. Wenn dem irgendwann das Essen nicht mehr schmeckt, dann tut er schon was. Ne? Wenn er das Gefühl hat, irgendwie im Krankenhaus gibt's nicht das tolle Brot von diesem einen Laden, so, dann wird er alles dafür tun, nicht ins Krankenhaus zu müssen. Und über den Weg kriegt man ihn. Bei dir habe ich, und das sage ich als freundschaftliche Verpflichtung, ich handle mir hier Ärger ein. Ich könnte ja den einfachen Weg gehen und einfach sagen, Schmidt, komm, rauchst du deine Zigarettchen, isst da deinen Scheiß und so und geh nie zum Arzt und so. So, ich könnte es mir leicht machen, da hätte ich einen Freund in dir, ne?
Ja.
So, ich gehe aber den unbequemen Weg. Ich gehe dir auf die Nüsse damit und ich sage, du gehst da irgendwann mal hin. Und wenn ich dich da persönlich hinfahre und dir noch das Geld in einem Umschlag in die Hand drücke.
Late Night Berlin geht wieder los im Februar.
Vergiss es.
Wir machen einen Beitrag.
No.
Klaas und ich legen wieder zusammen.
Nein, lass ihn.
Wir bezahlen dir das.
Lass ihn.
Das wir filmen den da.
Nein, sowas soll das nicht sein.
Wir machen den großen Check-up mit Schmitty.
Halt doch mal dein Maul.
Ey, das machen wir wieder, Jenke. Das Schmitty-Experiment. Das Schmitty-Experiment.
Dieses Geräusch, an das Geräusch kannst du dich übrigens vor der Darmspülung mal abends vorher 19 Uhr kannst du dich an dieses Geräusch mal gewöhnen, mein Freund.
Wir fragen Daniel Rosemann, ob der uns das bezahlt.
Was
das Schmitty
du bist
Experiment.
So ein,
ist doch gut.
Jakob, das ist wieder das ist so typisch, ne? Der erste Ausweg, eigentlich waren wir dabei, ihm mal zu sagen, dass er nicht rumnerven soll. Der erste Ausweg, die erste Lunte, die er hier legt, ne? Findest du, und jetzt wieder kommt das Stereo, kommt die Scheiße auf mich eingeprasselt, so. Und das zum Ausgang, kurz vor Weihnachten.
Apropos, was soll die Scheiße auf dich eingeprasselt. Was? Es ist nicht so unwichtig, dass du mal eine Darmspiegelung machst.
Was soll das denn jetzt? Es ist doch alles gut. Ich gehe doch dahin.
Machst du gar nicht.
Machst du?
Ich mache das aber heimlich und vor allem nicht auf deinen Rat. Ich gehe dahin, aber nicht, weil du mich dazu gedrängt hast.
Trotz meiner Ansage.
Nicht mal wegen deiner Sorgen, die du dir machst.
Nein, trotz meiner Ansage machst du das, oder?
Ja.
Es dauert halt auch so lang, ne?
Nee.
2 Tage.
Quatsch.
Du warst 2 Tage da.
Es dauert so lange, so einen Termin zu kriegen.
Nee. Nächste Woche. Kann er anrufen für dich. Schaffst du noch vor Weihnachten?
Nee, mache ich aber nicht. Erst wird mal Schnaps getrunken an Weihnachten und danach gehen wir dahin.
Ich versuche jetzt, also ich will noch
mehr
kurz sagen,
kann man sich nicht erwarten von diesem Gespräch.
Was ich mir dieses Weihnachten vorgenommen habe, und das ist ja wichtig, sich auch mal was vorzunehmen. Es ist ja so, ich habe jetzt den Impfplan der Bundesregierung gelesen. Und da sind selbstverständlich, und das ist ja nur folgerichtig, die 80-Jährigen, die sind schnell dran. Mhm. Ne? Und dann gibt's uns. Und uns meine ich aber, wir sind in einem Altersbereich, wir sind ganz zum Schluss dran. Also wir sind eher so Ende 2021 dran mit der Impfung. Und ich habe gedacht, also Weihnachten ist jetzt die Chance. Das Essen ist da, jetzt könnte ich noch mir einen Diabetes anfressen.
Ja.
Da muss ich jetzt richtig schnell sein, um praktisch eine Risikokategorie mich mehr der Impfung anzunähern.
In Kategorie 1 saufen.
Wir können uns jetzt über Weihnachten alle gemeinsam
runterdübeln.
Richtig
in die Risikogruppe.
Runterpetern in Richtung, wir haben jetzt echt die Chance, und wenn wir da alle zusammen mitarbeiten, dann können wir ganze Risikogruppen
nach vorne
arbeiten.
Wird Familie Ritter eigentlich sofort geimpft, und zwar durch
sofort.
Alle Altersklassen?
Die sind schon geimpft. Ja. Die wurden schon über England abgeworfen, um da geimpft zu werden. Die sind schon durch. Und wir können jetzt alle ein paar Gruppen überspringen. Und was mein jetzt mathematisch einfach nur sich ausrechnen muss, ist, die Risikofaktoren, die dazukommen, müssen in der Balance stehen zu dem Risikofaktor, den man durch die Impfung ausschließt.
Ja.
Und diesen Mittelwert, da werde ich nochmal eine Formel berechnen, so wie ein BMI oder so, also ne, diese Fettwerte. Also ich werde da so eine Formel an die Hand geben und dann kann man das machen.
Ich habe da kein Problem. Ich glaube, Sporty Spice hier wird uns dann erklären, wie man wieder fit wird.
Was man hier findet.
Ja, können wir so 10, 11 Folgen, können wir darüber reden, wie wir wieder fit werden.
Du bist einen Fitness-Podcast. Vielleicht sind wir da gar nicht die richtigen Partner für deine neuen Interessen.
Ihr seid dafür, ne?
Weil wir machen nicht noch, da hast du Schokolade gefressen und ferngeglotzt. Und mehr war nicht.
Aber die Christstollen wird nicht angerührt. Wahrscheinlich auch, weil das seinen Cholesterinwert wieder hochtreibt.
Also ganz ehrlich, für so Danebensitzer seid ihr ganz schön frech langsam.
Komm, wir hören jetzt auf.
Ja. Also ich möchte kurz noch Kai Pflaume grüßen, weil er mir diese Woche die tollsten Laufschuhe aller Zeiten geschickt hat. Die sind im Grunde aus dem Weltraum. Kai Pflaume ist selber in den Weltraum geflogen, hat die da abgeerntet vom Superlaufschuhbaum und mir persönlich per Post nach Hause geschickt. Und ich war richtig stolz, weil das Paket ist mal, wie viele Pakete, bei den Nachbarn gelandet. Und da stand dann drauf, Absender Kai Pflaume.
Oh, geil. Und das seitdem, Geile ist, du hast zwei Größen gekriegt, damit du auch noch rumprobieren kannst.
Ja.
Und die andere Größe, die habe ich bekommen.
Ja,
also hat Kai Pflaume auch mich beschenkt.
Hat
und ich werde jetzt weltraummäßig da durch die
Ich habe aus Versehen, habe ich jetzt festgestellt, sorry nochmal, ich habe ihm aus Versehen Handschuhe geklaut.
Oh.
Ist mir jetzt aufgefallen beim Auspacken von meiner Tasche. Er hat mir Handschuhe geliehen, was so kalt war beim Joggen.
Dann kannst du ihm die zurückschicken.
Ja, mache ich auch. Und die hat
Jakob hat die Adresse.
Die Adresse, hast du. Und deine Nachbarn haben die auch, ne?
Haben die auch, haben sie bestimmt auch notiert oder so. Also es ist so, ich habe jetzt im Grunde Schmitti glücklich gemacht. Ich bin selber glücklich. Da hat mir Kai Pflaume noch seine alte Laufuhr geschickt, damit ich da auch meine Werte tracken kann.
Ja.
Und die Nachbarn gucken mich jetzt auch mit anderen Augen an. Also es ist auf allen Ebenen ein gigantischer Win.
Ja, wie gesagt, ich habe diese Handschuhe geklaut. Das ist mir ein bisschen unangenehm, deswegen die kriegst du natürlich zurück. Die wasche ich jetzt, wie sich das gehört. Und dann.
Und was wir jetzt noch machen müssen, damit ich auch Kai Pflaume wieder ins Gesicht schauen kann, ist, ich will ihn nochmal,
das sowieso.
Ich will ihn jetzt nochmal grüßen und er hat gesagt, ich darf über ihn jedes Adjektiv nutzen. Aber in der letzten Folge oder vorletzten Folge habe ich Kai Pflaume goldig genannt. Und das hat ihm wohl gar nicht gepasst. Also Kai Pflaume ist nicht goldig, als goldig zu bezeichnen.
Wieso?
Nee, er sieht sich nicht goldig.
Als was sieht er sich?
Aber ich habe gesagt, oh, der Kai Pflaume ist so goldig, habe ich gesagt. Nee, das will er nicht.
Das ist auch irgendwie das falsche Wort. Hat er auch recht.
Ja, hat er recht. Ja. Also Kai,
das klingt doch irgendwie komisch, wenn du so onkelig da irgendwelche Leute goldig nennst. Also irgendwie ist es ein bisschen übergriffig.
Nee, es war, ich hab was. Lieber Kai Pflaume, das war wirklich wow.
Wow.
Dieses Paket, wow, habe ich gedacht.
Wow, Pflaume, wow.
Wow.
Ja, das ist also wirklich wow. Du.
Ja.
Wow.
Warum? So, wir hören jetzt wirklich auf, ne?
Machen wir. Wir bereiten uns jetzt vor auf
Weihnachten.
Auf das langsame Ausfaden der Tätigkeiten. Ganz ehrlich, wir wollen hier nicht in die ereignisfreie Zeit stolpern wie so ein unvorbereiteter Rentner und dann sitzt man da zu Hause rum und landet in so einer tatenlosen Depression. Weißt du, weil gerade wenn bei dir irgendwie der Stress abebbt.
Mhm.
Ja, weiß.
Sofort krank.
Sofort, genau. Ja. Wirst du
nämlich, erster Urlaubstag, krank.
Na, dieses Jahr wird man ja nicht krank wegen dem ganzen Desinfektion.
Der wird trotzdem krank.
Nein, Depression kriegt er.
Ja, und das ist nicht krank, oder was?
Ja, aber hier in der Marmel krank.
Ja.
Ja. Mal,
was
diesmal keine Erkältung, Schmidt.
Lass ihn doch mal in Ruhe.
Der ausgeglichenste Typ von euch allen. Bei mir brennt der Weihnachtsbaum, die Hecken leuchten, der Glühwein köchelt vor sich hin.
Da weiß
dann
man
gehe
ja.
Ich ein bisschen spazieren.
Ja, wir wissen, bei dir brennt der Baum, Schmidt. Ja klar.
Wie beim FCK. Ne?
Ja.
Nee, da weiß man ja, dass wenn man, dass wenn die Fassade am Haus schön ist, dann sind die Menschen glücklich und gesund. Das weiß man ja.
Apropos Fassade. Nee, das passt gar nicht überall. Nee. Ist ja scheißegal. Ich will noch Folgendes sagen. Also an mich haben sich ganz viele vertrauensvoll gewandt. Denn wir haben in der letzten Woche eine viel zu geringe Stückzahl an Merch rausgegeben.
Wir haben es noch gesagt, aber Studio Bums
gesagt,
hat uns nicht getraut, hat gesagt, so dann mehr 20 ist schon
zu wenig.
Risiko.
Und jetzt haben sich ganz viele Mopsige an mich gewandt und haben gesagt, du als Dicker, von dir sind wir besonders enttäuscht, weil die XXL-T-Shirts und die XL-T-Shirts waren als erstes ausverkauft. Und die haben denen muss ich jetzt hier nochmal versprechen. Liebe Mopsige da draußen.
Sag mal, sagt man Mopsige?
Ich als Mopsiger kann meine mopsigen Freunde mopsig nennen.
Ja gut, aber das löffelst du alleine
das
aus.
Das löffel ich allein aus. Mit meinem mopsigen Freund zusammen, dann geht das ganz schnell.
Mach mal weiter.
So, liebe mopsige Freunde, wir, und ich muss sagen, ich habe nochmal alles in Bewegung gesetzt, dass nochmal extra viel Stoff in die Fabriken kommt. veganer Stoff wohlgemerkt. Und daraus nähen wir euch jetzt das mopsigste T-Shirt aller Zeiten. Damit alle meine mopsigen Freunde auf ihre mopsigen Kosten kommen. Ihr seid nicht nackt zur Arbeit. Auch ihr dürft mopsige XXL-T-Shirts tragen wie ich. Und die sind jetzt wieder im Shop. Die kommen vielleicht nicht zu Weihnachten, aber ihr werdet sie tragen. Und ihr werdet mopsig ins neue Jahr starten. So wahr ich hier stehe.
Oh Gott.
Ja. Sie können uns unsere T-Shirts nehmen, aber niemals
unsere Freiheit!
Also was Jakob eigentlich sehr umständlich sagen wollte, ist, es gibt wieder Katzen-T-Shirts.
Ja, es gibt alles wieder. Gibt,
ich habe mich so Größen. Gefreut, dass mehr als ich meine Katze auf dem T-Shirt haben wollen. Ja, und da haben wir nochmal nachgeliefert. Ist, der Shop ist also wieder eröffnet. Ja. Man kann das jetzt nochmal kaufen, auch wenn man mit Weihnachtsgeschenken zu
das,
spät dran ist.
Du bist wie das Viech von Karl Lagerfeld ist jetzt mittlerweile. Weil die asoziale Variante von dieser Karl Lagerfeld-Katze.
Und das ist meine Fini, jetzt hör mal auf.
Ja. Also es gibt jetzt alles wieder, der Shop ist, Studio Bummens hat hier den Gang nach Canossa, liebe Geschichtsfans, angetreten. Die haben neue Sachen da in den Laden gepackt, die kann man sich jetzt besorgen. Die kommen vielleicht nicht mehr vor Weihnachten, aber danach eben. Und mit Klaas Ausrede, mit ihr habt das bestellt und das sollte eigentlich im November kommen und jetzt kommt das erst im Januar, kann man das ja auch immer noch verschenken.
Make Gutschein Credit.
Ja, so ist es.
Ja, okay, machen wir so. Also
machen wir so. Das ist auch so ein Ding, das hab ich schon so oft gehört in meinem Leben.
Stimmt, ja.
Weil du es immer so, wenn du eigentlich überhaupt nicht zugehört hast, das hat dich ein Dreck interessiert, du willst jetzt irgendwie, aber du weißt auch noch nicht, wo es hingeht, dann sagst du, ja, machen wir so. Hör mal auf jetzt.
Ne? Ja, es gibt so norddeutsche Wörter, die sind, man könnte jetzt auch sagen, so ein norddeutscher Satz ist auch nur, ja, das ist das, ne? Ja, das ist das dann, ne? Ja. Naja, komm, lern du mich nicht die Welt kennen, ne? Das war jetzt Baywatch Berlin. Nun wollen wir uns mal verabschieden für eine Woche und mal wieder den wichtigen Dingen zuwenden. Ne? Ihr macht jetzt auch mal die Dinger aus dem Ohr und fangt mal wieder an, macht mal irgendwas, räumt mal irgendwas auf oder...
Einfach mal abdrehen.
Ja, wie meine Oma gesagt hat, die Pausen machen erst Spaß, wenn man zwischendurch auch was gemacht hat. Also, viel Spaß euch allen und wir sehen uns nächste Woche. Alles Gute.
Alles Liebe, alles Gute.
Bleiben Sie mopsig.
Baywatch Berlin ist eine Studio Bummens Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.